ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies. In diesem Podcast lernt ihr viele Menschen kennen, die in der Öffentlichkeit stehen. Aber in diesen Begegnungen, da erleben wir sie von der persönlichen Seite und bekommen ein gutes Gespür dafür, was sie auch abseits des Jobs ausmacht. Der Frauenfußball ist ja im Vormarsch und deshalb spreche ich heute mit einer unserer besten und charismatischsten Spielerinnen, Clara Bühl.
Talk mit Thies.
So Druck in dem Sinne verspüre ich selten, weil ich es irgendwie geschafft habe, immer meine Leichtigkeit zu bewahren. Dadurch, dass ich jetzt auch nicht die Beste bin im Tor zelebrieren, da bin ich nicht so gut. Und deswegen, wenn ich die Vorlage mache, dann kann ich kurz überlegen und dann einfach zu den anderen rennen. Es sind immer so 2-3 Sekunden, nachdem eine Aktion nicht geklappt hat, ob man den Kopf hängen lässt oder weitermacht. So, und ich war so der klassische Kopfhänger. So, verdammt, hat mal wieder nicht geklappt. 7 Sekunden nachgetrauert.
Entscheidet der Schiedsrichter auf Zeitlupe, muss die vorangegangene Spielszene noch einmal ganz langsam wiederholt werden.
Oh Gott, das stelle ich mir sehr lustig vor. Das stelle ich mir sehr, sehr lustig vor. Ja. Da musst du ja noch eine Schauspielkarriere theoretisch machen.
Ja. Clara Bühl ist Fußballnationalspielerin. Sie ist seit 5 Jahren beim FC Bayern unter Vertrag und hat zurzeit einen richtigen Lauf, spielt eine überragende Saison, ist eine der besten Fußballerinnen in Europa zurzeit. Clara kommt aus der Nähe von Freiburg, wo sie natürlich erst einmal mit Jungs gekickt hat oder auch davor im Keller bei sich zu Hause. Das war eine Zeit, da wusste sie noch gar nicht, dass man Fußballprofi werden kann. Und ganz erstaunlich, mit 15 spielte sie dann schon bei den Profis in der Frauenbundesliga. Wir haben uns in München getroffen, am Nachmittag nach dem Training. Und ich habe Clara so erlebt, wie wir sie auch manchmal schon aus Interviews am Spielfeldrand kennen. Offen, herzlich und immer für einen Spaß gut. Und dieser Spaß, der ist etwas ganz Wichtiges für sie. Der darf beim Spiel und bei der Mannschaft nicht auf der Strecke bleiben. Und ihr werdet an dieser Begegnung merken, ganz einfach, weil es auch Teil ihrer DNA ist. Und als Gegengewicht zum Fußball liebt sie es auch, den Kopf ein bisschen zu trainieren. So hat sie gerade ein Fernstudium abgeschlossen mit einer mündlichen Prüfung unter sehr besonderen Umständen, wie sie gleich erzählt. Ihr werdet auch hören, warum sie glaubt, gar nicht so gut jubeln zu können, weswegen sie auch lieber die Vorlagen zu Toren gibt. Clara wirkt mit ihren 25 Jahren sehr erwachsen, sehr reif und hat sich doch gleichzeitig eine gewisse Kindlichkeit bewahrt, was ich finde sehr erstrebenswert ist und uns allen gut tun würde. Außerdem bekommen wir ganz schöne Einblicke in ihr Mindset auf dem Platz, aber wir erfahren eben auch, was sie abseits des Platzes inspiriert. Sie ist ja eine der prominentesten Häklerinnen des Landes. Ihr werdet sie hier ganz gut kennenlernen, sodass wir alle beim nächsten Länderspiel oder auch beim Spiel mit dem FC Bayern vielleicht einen ganz anderen Bezug zu ihr haben und vielleicht sogar noch mehr mitfiebern.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
So, ohne Kopfhörer.
Ohne Kopfhörer, tatsächlich ohne Kopfhörer.
Die sind zu groß. Für deinen kleinen Kopf, hast du gesagt.
Ja, ich glaube, das ist was, wo man jetzt über mich, glaube ich, noch nicht weiß, dass ich einen sehr, sehr kleinen Kopf habe und da ab und an mal Probleme habe bei Mützen oder ähnlichem oder eben bei Kopfhörern.
Hast du schon mal in der Kinderabteilung probiert?
Noch nicht, bei den Sonnenbrillen vielleicht, aber bei Kopfhörern weiß ich gar nicht, ob es das gibt.
Auch ein kleiner Kopf kann den Ball ins Netz köpfen. Letztes Kopfballtor, weißt du es noch, wann das war?
Ja, tatsächlich in Frankfurt, aber es ist, glaube ich, schon 1,5 Jahre her, weil Kopfball ist jetzt auch nicht meine Stärke. Da nehme ich lieber die Füße.
Ja, du kommst ja von der Seite. Du flankst, du gibst die Pässe, du dribbelst rein. Kleiner Kopf, auch kleine Füße?
Nee, das nicht. Normal.
Was ist normal? 36? 38 sogar?
Nee, 41. Aber das ist schon normal.
Ja klar. Doch. Nein, das ist normal.
Das ist
aber
normal, ja.
Damit kann man flanken.
Gut flanken.
So, oder, ne? So. Clara, du kommst gerade vom Training. Warst du die Beste heute beim Training wieder?
Oh Gott, so will ich das jetzt gar nicht sagen. Jetzt nicht der beste Trainingstag, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
Wie lange habt ihr trainiert heute?
Heute so circa 1,5 Stunden. Also es ist meistens so um den Dreh rum, dass man sagt, okay, 15 Minuten aufwärmen und dann so eine Stunde Inhalt und dann ja, mit ein bisschen Trödeln zwischendrin.
Was heißt Inhalt?
Ja, also unterschiedliche Spielformen, wo man sagt, okay, man legt einen Schwerpunkt auf Flanken, Boxverteidigung oder auch taktisch, okay, wie spielt man raus? Auch auf den kommenden Gegner meistens schon bezogen. Mhm. Genau, und da ja seine Abläufe zu trainieren, auch das Defensivverhalten, was da irgendwie beim nächsten Spiel dann am cleversten ist.
Gut, was macht dein Bayerisch nach 5 Jahren?
Oh je.
Kannst du da mithalten?
Also wir haben ja auch zwei, drei Spielerinnen in der Mannschaft, die da manchmal Bayerisch reden.
Ja.
Nee, also anpassen wäre jetzt das falsche Wort. Verstehen, aber ich bleibe beim klassischen Hochdeutsch.
Wie ist es mit Oktoberfest? Müsst ihr da als Mannschaft immer so einmal im Jahr hin? Denn weißt du was, ich denke immer nur an diese ganzen brasilianischen Spieler bei den Männern, die dann mit Lederhosen immer aufs Oktoberfest mussten. Und man war sich nie so hundertprozentig sicher, ob die das gerne gemacht haben. Und das sind so Bilder aus der Vergangenheit, die ich noch im Kopf habe.
Ja, das kann ich verstehen. Also wir Deutschen, wir gehen gerne aufs Oktoberfest. Und tatsächlich ist es auch immer jedes Jahr ein Mannschaftsevent. Oder wir werden von den Sponsoren dann eben auch eingeladen. Da ist dann auch ein bisschen Marketing dabei. Aber wir Spielerinnen, die das Oktoberfest kennen, die gehen sehr gerne hin. Was natürlich immer unfassbar lustig auch für uns ist, wenn die Neuzugänge, vor allem die Internationalen, das erste Mal das Dirndl anziehen und erstmal gar nicht wissen, wo oben, unten, vorne, hinten ist. Und ich glaube, die Georgia, die stand einmal, bevor wir los sind, vor meiner Tür und war so, du musst mir helfen. Und ich so, ja klar, kein Problem. Und auf dem Weg dorthin müssen sie dann auch immer wieder runterschauen, was sie da eigentlich anhaben und wo sie jetzt hingehen. Ey, das ist immer eine Gaudi und es macht so viel Spaß.
Ach, wie schön. Wer hat sich am schwersten getan bisher von den Spielerinnen?
Ich glaube, Georgia Stanway war, ja.
Aus England,
aus,
ne?
England, ja.
Ja, das ist ganz weit weg natürlich. Ich meine, und die trinken viel. Also ich meine, die können richtig was ab auf der Insel.
Also das, ja, auch Bier. Also auch in Richtung Bier können sie mithalten.
Ja.
Da war auch nicht das Problem, muss ich sagen, bei ihr. Aber klar, man kann sich das ja schwer vorstellen, wenn man nicht mal selbst auf dem Oktoberfest war. Klar, da redest du im Vorhinein irgendwie von Zelten, aber das hat ja, es ist ja ein Hauszelt. Das hat ja nichts irgendwie mit Tipi da irgendwie zu tun, wo du da auf dem Campingplatz siehst. Also das ist ja für uns schon schwer vorstellbar. Und wenn du dann irgendwie das noch gar nicht so mitbekommen hast eben und vom Ausland kommst, dann ja. Unvorstellbar.
Ja, das ist schon merkwürdig. Ist das Dirndl das Merkwürdigste für die am Oktoberfest? Oder gibt es noch krassere Situationen?
Nee, ich würde schon sagen, das Dirndl.
Okay.
Und vor allem, wenn du dann irgendwie eine Menschenmasse siehst, die dieses Dirndl tragen. Ich glaube, das ist so der klassische Kulturschock, würde ich schon mal behaupten. Also, das fällt auf jeden Fall in die Kategorie.
Ja, ne? Die Nation fiebert ja mittlerweile wirklich kräftig mit. Und das kommt auch an, oder?
Also auf jeden Fall. Also man sieht vor allem natürlich bei den Turnieren, kriegt man das Feedback, dass viele unsere Spiele schauen, wenn man jetzt nochmal auf die EM zurückblickt, letzten Sommer. Unglaublich, wie man ja einfach die Menschen begeistern konnte, wie sie dann mitgefiebert haben, natürlich auch vor Ort in den Stadien. Das ist was ganz, ganz Besonderes und deswegen lieben wir Sportler natürlich auch die Sportgroßereignisse, eben EM, WM oder auch Olympia. Ist einfach unfassbar, weil man da sich gegenseitig auch so tragen kann. Also wir wollen irgendwie mit unserem Sport die Menschen begeistern und wenn wir das dann schaffen, dann geben sie uns das eben mit Emotionen und einfach Fangesängen zurück und es ist wunderschön zu sehen.
Auf deiner Webseite hast du oben ein Zitat. Was so schön ist, irgendwo hinter der Athletin, die du geworden bist und all den Stunden des Trainings und den Trainerinnen und Trainern, die dich angetrieben haben, gibt es ein kleines Mädchen, das sich in das Spiel verliebt hat und nie zurückgeblickt hat. Spiel für sie. Mia Hamm. Amerikanische Spielerin, ne? US-Nationalspielerin. Hast du sie getroffen mal?
Nein, tatsächlich noch nicht. Aber ich bin ja vor ein paar Jahren mal über das Zitat gestolpert und es hat mich einfach inspiriert. Es war sehr, sehr schön zu lesen und da habe ich mich auch ein Stück weit wiedererkannt, weil es einfach ja in jungen Jahren so ist, dass man über den Sport stolpert. Also man probiert ja mehrere Sportarten in der Kindheit aus und dann bleibt man bei einem so hängen, macht sich ganz, ganz wenig Kopf drüber, spielt einfach mit den Leuten oder mit dem Bruder oder einfach mit den Klassenkameraden und 10, 15 Jahre später steht man da irgendwie dann bei einer Europameisterschaft und das ist irgendwie so unglaublich.
Es ging schnell bei dir. mit 15 in der Bundesliga. Man muss sich das mal vorstellen. Mit 15, da schreiben andere noch in Poesiebücher oder wie sie mittlerweile heißen, Freundinnenbücher. Das ging schon wirklich relativ schnell. Alles hat angefangen in der Nähe von Freiburg. Mhm. Ja, das ist so deine Hut. Und natürlich die klassische Geschichte. Auch du hast mit den Jungs natürlich gespielt. Und irgendwann hat sich sozusagen die Spreu vom Weizen getrennt. Da konnte dein Bruder nicht mehr mithalten mit dir.
Hört er ungerne, aber ja, so war's.
Wobei der auch ein guter ist, ne? Der hat gut gekickt, oder?
Genau, also das war ja so ein bisschen, was uns auch verbindet. Also wir haben zusammen in Münstertal eben in der Nähe von Freiburg gespielt. Immer jedes zweite Jahr zusammen, weil wir ja doch anderthalb Jahre auseinander sind vom Alter her.
Und warum jedes zweite Jahr? Ach so, weil es gibt immer zwei Stufen.
Genau.
Zwei Jahrgänge sind in einer Mannschaft.
Genau, sind zusammen und dann war es ganz cool, weil ich war dann ein Jahr immer auf mich alleine gestellt und ein Jahr hatte ich ihn dann an meiner Seite und wir haben es unglaublich genossen, zusammen zu spielen, weil er hat damals auf der linken Seite gespielt und ich noch ein bisschen zentrierter und dann haben wir da uns durchkombiniert und ich erinnere mich an echt sehr coole Spiele einfach zurück und wir haben dann beide einfach super genossen und sind dann aber auch gleichzeitig eben den nächsten Schritt gegangen nach Freiburg im gleichen Jahr, er zu den Jungs und ich zu den Mädels und ja, haben dann da eben in der Jugend gespielt, er bis zur, ich glaube, er hat mit dem U19-Pokalsieg irgendwie aufgehört und hat sich dann für ja Studium entschieden und ich bin dann irgendwie ja in die Frauenmannschaft gekommen und wie schon gesagt, es ging alles so schnell,
oder?
In der Zeit konnte ich das gar nicht wirklich greifen.
Aber angefangen hat es mit Kicken im Keller bei euch.
Fußball im Keller, genau.
Habt ihr so einen großen Keller gehabt?
Nee, gar nicht so groß. Wir haben in der Doppelhaushälfte gewohnt und so groß war dann auch der Keller. Aber wir haben das Bestmögliche rausgeholt. Also alles, was im Keller war, in eine Ecke. Hm. Und der Rest war dann ja fürs Fußballfeld quasi bereit. Und wir hatten dann ein kleines Tor. Und das andere Tor war dann quasi eine Tür. Und dann haben wir da unsere Duelle ausgespielt.
Und dann bist du abends hochgegangen in dein Bett und hast in welcher Bettwäsche geschlafen? Vom SC Freiburg schon?
Ich glaube am meisten in Wilde Kerle tatsächlich. Also kein Verein. Es ist ja auch so ein bisschen bei mir. Ich habe immer Fußball gespielt, aber jetzt nie mit dem großen Ziel, Fußballprofi zu werden. Ich glaube, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Ich habe einfach gespielt und hatte Spaß und irgendwann erinnere ich mich, ich war mal Ballmädchen in der U15 bei den Frauen und dann war ich so verrückt, da gibt es ja auch so eine Frauenprofiliga, aber da war ich dann irgendwie schon 13, 14, also ich weiß nicht, wo ich mich die Jahre davor aufgehalten habe, aber es war jetzt nicht so, dass in irgendwelchen Freundealben drin stand, ich will Fußballprofi werden. Ja.
Was stand drin? Was wolltest du werden?
Grundschullehrerin tatsächlich. Also
auf dem Dorf.
Auf dem Dorf. Ja. Ich wusste gar nicht, dass natürlich die Welt so groß ist vielleicht auch, aber so klassische Grundschullehrerin. Ich arbeite super gerne mit Kids zusammen und habe die einfach ganz, ganz lieb und verbringe gerne Zeit mit denen. Deswegen war das so das, was mich dann am meisten gereizt hat beruflich.
Was waren erste Vorbilder denn für dich? Gab es Vorbilder?
Es gab Vorbilder. Die waren halt aus dem Männerfußball, weil der in der Zeit deutlich sichtbarer war und viel mehr Aufmerksamkeit hatte wie der Frauenfußball.
Klar.
Und deswegen habe ich da.
Wer war das wohl?
Arjen Robben und Franck Ribéry, natürlich.
Robben kam mir als erstes in den Sinn, weil du natürlich auch ein bisschen so seinen Stil spielst, weißt du, schön nach innen ziehen im Strafraum und dann ab
lange
dabei.
Ecke, genau.
Lange Ecke, ne?
Ja, also ich habe mir ganz viele YouTube-Videos dann auch angeguckt. Da gab es eins, ich glaube, das habe ich mir jeden Tag angeschaut, so ein bisschen. Arjen Robben und Franck Ribéry so zusammen, Robbery hieß es ja damals natürlich. Ja, habe ich dann draußen, nicht mehr im Keller, sondern draußen Garagentor dann. Und dann war es ganz lustig, weil da gab es quasi den gleichen Winkel, da bin ich natürlich mit meinem Rechten damals, einen Kontakt nach innen und dann den Schlenzer. Im Bestfall ist er dann ins Garagentor, nebendran war dann ein Garten von den Nachbarn oder er lag halt dann da drin. Also 50-50, das hat sich dann aber natürlich gebessert mit jeder Wiederholung.
Und als du dann mit 15 in diese Profimannschaft kamst, zum SC Freiburg, wie war diese erste Zeit für dich? Das ist ja ein Riesenschritt, ne? Das ist ja nicht ein kleiner Schritt. Das ist ja ein großer Schritt. Andere Verantwortung, vor allem andere Erwartung. Wie hast du die Zeit in Erinnerung?
Ja, sehr aufregend. Und ich ging ja noch zur Schule, das heißt irgendwie so 9., 10. Klasse dann oder Oberstufe. Und das Gute war, dass ich, glaube ich, ein halbes Jahr Zeit hatte, immer mal wieder oben mitzutrainieren, quasi zweimal die Woche zu schnuppern in der Frauenmannschaft. Und dann ja, kam der Sommer, wo ich dann eben das erste Mal auch mit ins Trainingslager gefahren bin. Ich beschreibe es gerne einfach mit zwei Welten, weil morgens bin ich irgendwie in die Schule und man war mit den Gleichaltrigen im
Internat?
Klassenzimmer.
Nee, Sportinternat? Nein, richtig reguläre Schule.
Tatsächlich, ja, habe ich mich dann auch bewusst entschieden, zu Hause zu wohnen, bei der Familie, die ja, Schulkameraden zu behalten und da jetzt irgendwie nicht einen kompletten Wechsel von dem ganzen Umfeld und so zu machen, sondern okay, ich habe zu Hause mein Umfeld und abends dann eben in die Frauenmannschaft, wo natürlich ja Frauen waren, die irgendwie gearbeitet haben, eigenes Auto, einfach ihren Alltag gelebt haben.
Vielleicht eine Nummer größer waren teilweise oder
ja,
auch robuster
auf jeden
auch
Fall,
schon,
auf jeden Fall. Also es waren so zwei Welten, die dann irgendwie so um 16 Uhr komplett mal gewechselt haben, während ich im Zug saß. Also ich habe sehr, sehr viel Neues in der kurzen Zeit erlebt, eben auch auf dem Platz mit der Körperlichkeit, mit der Spielgeschwindigkeit, auch die technische Finesse war ja ganz anders. Und da hat man sich über Details unterhalten, das habe ich auch im Vorhinein gar nicht gemacht, auch mit der Taktik und allem. Also es hat sich sehr, sehr viel Neues ergeben, auch neben dem Platz eben. Da ist man dann abends mal was essen gegangen mit der Mannschaft oder mal in eine Bar und ich war halt dann irgendwie mit 15, 16 da dabei. Ja.
Du wurdest aber sofort aufgenommen. Also du wurdest ja, herzlich aufgenommen. Du hast dich nicht als Fremdkörper gefühlt da.
Nee, nicht. Nee, das gar nicht. Es war dann so, dass Julia Gwynn und Janni Minge in meiner Mannschaft waren.
Ja, eben. Julia war ja auch dabei,
und
stimmt.
Genau. Die haben mich dann ein bisschen an die Hand genommen. Auch Clara Schöne, die jetzt hier meine Co-Trainerin ist, war damals Kapitänin und die hatten schon immer ein Auge auf die Jungen und haben die dann unter ihre Fittiche genommen und irgendwie alles so ein bisschen peu à peu ja ins Erwachsenenleben, würde ich dann sagen, einfach mit reingenommen. Und das war, also darüber bin ich sehr dankbar, weil ich jetzt nicht irgendwie reingeschubst worden bin und mit allem überfordert war, sondern es war so trotz der kurzen Zeit so Schritt für Schritt und auch mit dem SC Freiburg ein super familiäres Umfeld, wo man jetzt nicht direkt im Rampenlicht stande und irgendwie den größtmöglichen Druck gespürt hat, sondern es war irgendwie so ein smoother Übergang.
Ja. Wie viel Mut brauchst du so als angehende Fußballprofi? Also erstmal der große Schritt zu den Profis in Freiburg, dann vor 5 Jahren der Wechsel zum großen FC Bayern. Neue Position vielleicht, also innerhalb einer Mannschaft meine ich. Auch wieder andere Erwartungen. Braucht man Mut?
Auf jeden Fall.
Oder also, läuft es einfach so? Oder ist das eine Sache, die einfach ihren natürlichen Gang geht, wenn man die Leistung bringt?
Also es braucht einen guten Mix aus Mut, weil natürlich auch viel Ungewissheit dabei ist, wenn du woanders hingehst, in eine neue Mannschaft kommst. Aber auch ein Stück weit ein Selbstverständnis und ein Selbstbewusstsein, was man kann, was einen stark macht und vor allem das Motiv, wofür man es macht. Man liebt den Sport, man geht gerne ins Training und weiß einfach, was das Ganze auch für einen Spaß mit sich bringen kann. Und ich glaube, wenn du die drei Sachen in einer guten Balance hast, also nicht zu viel von einem, aber auch nicht zu wenig, dann wird es auf jeden Fall gut und hat irgendwie auch dann vielleicht die Erfahrung und die Erlebnisse, die dann ja das mit sich bringen.
Wann hast du dein Selbstbewusstsein bekommen? Ich habe mich schon gefragt, ob du schon auch, wenn du mit den Jungs gekickt hast, da, ob auf der Straße oder dann natürlich im Verein, warst du da auch schon so die Leaderin?
Spannende Frage, weil ich mich da noch nicht so wirklich mit auseinandergesetzt habe. Das Gute war, dass ich mir jetzt nie wirklich einen Kopf über viele Dinge gemacht habe, sondern mich immer diese Leidenschaft geprägt hat und auch ja da durchgeführt hat und immer den Spaß am Fußball hatte. Natürlich gab es auch mal Trainingseinheiten, wo man von der älteren Spielerin kurz mal zur Sau in Anführungsstrichen gemacht wird, weil man Fehlpass spielt und der wird dann irgendwie direkt ein Gegentor oder ähnliches. Da geht man dann auch mal mit gesenktem Kopf ja vom Trainingsplatz runter und denkt sich so, oh Gott, wo bin ich hier gelandet und will ich das? Ja. Aber die meiste Zeit war es wirklich so, dass ich Spaß hatte, mich meine Mitspielerinnen ermutigt haben und ich dadurch, glaube ich, schon immer gespürt habe, ja, was ich kann und daran geglaubt habe. Und deswegen hat sich das Selbstvertrauen dann einfach mit meinem Weg mitentwickelt, würde ich sagen.
Erster Einsatz bei den Profis in Freiburg. Wie ist das Spiel gelaufen?
Ich wurde, glaube ich, eingewechselt.
Okay.
Ich in der 70., 75. sowas. War natürlich extrem nervös, keine Frage. Und ja, habe es aber unglaublich genossen, irgendwie dann ganz oben schon ein Stück weit angekommen zu sein. In dem Moment selbst ist es natürlich schwer zu realisieren. Und nach dem Spiel will man direkt natürlich mehr von dem allen haben und will so hoffentlich nächstes Wochenende wieder.
Und nicht nur 20 Minuten per Trainer, oder?
Also hallo, das also. Kann ja nicht sein. Nee, ja, in der Zeit ging, wie gesagt, alles super schnell und es kam irgendwie eins nach dem anderen. Aber so im Nachhinein muss ich schon sagen, war das schon ein sehr bedeutsamer Tag dann für mich.
Und dann, als du zum FC Bayern kamst, das erste Spiel, das du für die Bayern gemacht hast, das war gegen deinen alten Feind, ja, oder? Es war so ein Ablösespiel, oder?
Ja, das war irgendwie, sowas ist dann irgendwie Zufall, Schicksal, ich weiß es gar nicht, wie man es beschreibt, aber ich habe mich ja dann damals am Ende von der Saison in Freiburg verletzt an der Schulter und bin 3 Monate ausgefallen. Und deswegen konnte ich quasi den Start in München direkt mal in der Reha beginnen. Das ist ein Klassiker. Ja. Direkt mal separiert vom Team. Hier kannst du in die Reha gehen und 3 Monate arbeiten. Was nicht schlecht war, weil ich habe irgendwie alles so von außen betrachtet und habe irgendwie dann so ein bisschen das Positive darin gesehen, mich da auch so ein bisschen ranzutasten und die Trainings vielleicht mal von außen anzuschauen, obwohl da auch Trainings dabei waren, wo ich dachte so, oh Gott, wie soll ich denn da mithalten? Aber habe mich dann extrem gefreut, dann irgendwie auf dem Trainingsplatz zu stehen und dann war irgendwann klar, okay, ab dem Spiel bin ich einsatzbereit und dann, so wie es sein soll, natürlich direkt gegen den Ex-Verein.
Oh Gott, ja. War das komisch oder einfach okay?
Ja, es war okay, würde ich sagen.
Weil man fault die Spielerin, mit denen man noch vor Monaten ja, genau, zusammen einer stimmt, Mannschaft war. Das ist ja auch irgendwie eine komische Situation.
Es ist komisch, vor allem, weil man eben genau noch viele kannte. Wir haben jetzt letztens gegen Freiburg gespielt.
Mhm. 3-1 oder was? Nee, was war das? Was
ja, 4-1.
4-1 sogar? Mhm.
Da kannte ich jetzt gar nicht mehr so viele, weil sich das natürlich auch immer wechselt und rotiert, weil man zu anderen Vereinen geht. Aber damals war es natürlich noch so, ja, klar, 3/4 der Mannschaft waren noch letztens meine Teamkameraden.
Mhm. Du hast zu Freiburg aber immer noch einen besonderen Bezug, oder? Denn du engagierst dich auch für die Stiftung.
Genau.
Für Matthias Ginter. Dort hättest du ja auch eine Stiftung hier in Bayern, in München, denn du bist seit 5 Jahren Münchnerin.
Das stimmt.
Wählen können, aber die Verbundenheit ist einfach da. Da hat halt auch alles angefangen.
Ja, also auf unterschiedlichen Ebenen tatsächlich. Also meine Eltern wohnen ja immer noch da in der Gegend und ja, Freiburg hat also mit dem Verein Freiburg natürlich auch viele besondere Erlebnisse gehabt und Erfahrungen und Menschen, mit denen man Momente verbindet, aber eben auch jetzt mit der Stiftung, wo ich drüber gestolpert bin mit dem Matthias Ginter, was ich einfach super cool fand, mit den Kids auch zusammen und man da ja was zurückgeben kann, das finde ich was sehr, sehr Schönes.
Nach dem Abi hast du auch so ein soziales
FSJ.
Jahr gemacht, ne?
Genau.
FSJ, wo du dann auch in einem Kindertagesstätte oder so ausgeholfen hast.
Ja, genau, in einem Sportkindergarten tatsächlich.
Das war so, ey, was gibt's denn noch krasses?
Ich finde das
Sportkindergarten.
Wirklich Wahnsinn. Also ich wusste auch nicht, dass es das davor gab und dann habe ich mich nach meinem Abi quasi auch über den Verein Freiburg informiert, was denn so ehemalige Spielerinnen damals gemacht haben und dann hieß es ja, hier bei der FT kannst du ein FSJ im Sportkindergarten gemacht. Und ich so, okay, und was ist da jetzt der Unterschied zum normalen Kindergarten? Ja, die haben jeden Tag eine andere Sportart, die sie vormittags ausüben für eine Stunde. Und ich war so, wie cool. Also ich konnte jetzt morgens nicht immer dabei sein, weil ich ja auch Training hatte manchmal. Aber die hatten dann morgens entweder Schwimmen, Turnen, dann irgendwie in der Halle sogar Skateboard fahren oder ähnliches. Also sehr, sehr cool.
Es sollte nur Sportkindergärten geben.
Ja, finde ich auch. Also für die Kids, glaube ich, das Beste. Die werden ausgepowert, die lernen schnell ja irgendwie koordinative Sachen, Bewegungen und einfach ja können sich da frei austoben.
Ja, sehr cool. So, ein kleines Rätsel für dich zwischendurch.
Okay.
Was ist das? Alle treten mich. Nur der Torwart ist mein Freund. Er nimmt mich in den Arm.
Oh Gott, das finde ich jetzt schwer.
Nein, das ist nicht schwer, klar. Pass auf. Alle treten mich.
Ja?
Nur der Torwart ist mein Freund. Er nimmt mich in den Arm.
Ah ja, ja klar, der Ball.
Natürlich ist
okay.
Der Ball.
Oh Mann. Manchmal steht man auf dem Schlauch.
Aber,
okay,
wie witzig, oder? Denkst du?
Ja.
Ich habe das aus einem ganz wunderbaren Buch, das heißt Fußballminiaturen von Michael Augustin. Das ist auch so ein Fußballfan, Werder Bremen allerdings.
Sind da mehrere Quiz drin,
und, oder? Ja, nee, das ist eigentlich gar kein Quiz, es ist eigentlich nur eine Miniatur, es ist eigentlich nur so ein kleines Gedicht. Er hat aber auch ein paar neue Regeln aufgestellt, er hat ein neues Regelwerk aufgestellt für den Fußball. Da heißt es unter anderem, gleich zu Saisonbeginn ist dem FC Bayern der Meistertitel zuzusprechen. Die Mannschaft ist damit vom weiteren Spielbetrieb ausgeschlossen.
Auch gut. Würden wir unterschreiben,
glaube ich. Nein, du willst spielen, du willst Gegner, du willst keine Spiele geschenkt bekommen, Clara.
Ja, das stimmt.
Ja. So, offensichtliche Faulheit eines Spielers ist vom Schiedsrichter als Foulspiel zu ahnden. Ersatzspieler dürfen lediglich zu 49% aus Ersatzteilen bestehen. Das ist jetzt schön hier. Entscheidet der Schiedsrichter auf Zeitlupe, muss die vorangegangene Spielszene noch einmal ganz langsam wiederholt werden.
Oh Gott, das stelle ich mir sehr lustig vor. Das stelle ich mir sehr, sehr lustig vor.
Ja.
Da musst du ja noch eine Schauspielkarriere theoretisch machen.
Ja. Das bringst du morgen beim Training mal. Lass du, okay, kurze Zeitlupe, Leute. Zeitlupe. Bitte in langsam nochmal. Okay, schilder uns mal dein letztes Tor, das du geschossen hast, in Zeitlupe.
Oh Gott. Also,
oder erinnerst du dich gar nicht mehr?
Ich muss mich jetzt mal, also doch, da muss ich mich ja eigentlich dran erinnern.
Oder? Es ist ja noch nicht so lange her.
Na.
Du spielst im Prinzip die Saison deines Lebens bisher.
Ja, das stimmt, aber es ist trotzdem, glaube ich, schon, es war im Dezember.
Ah, okay, das ist ein bisschen
November.
Her schon. Oh, ja, okay, das ist schon ein bisschen her, das stimmt.
Ja.
Okay, gut, na dann.
Lass uns
mal. Aber wüsstest du theoretisch, wie es gefallen ist?
Das ist so spannend, warum ich mich jetzt daran nicht erinnere. Ne? Also nicht genau. Ich glaube, ich würde jetzt lügen.
Gut.
Ich würde jetzt irgendeins nehmen, nicht das letzte.
Okay, alles klar. Das ist doch auch eine Antwort. Erinnerst du dich an das letzte Tor von Julia Gwynn?
Ja.
Ah, da ja.
Ja, da. Und in dem Spiel war auch mein letztes Tor. Jetzt erinnere ich mich. Erinnere ich mich. Es waren ja beides Vollspanntreffer, oder?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß es.
Also
doch,
ich habe keine Ahnung.
Auf jeden Fall. Sie hat, glaube ich, den schön über den Torwart und ich habe den nach der Ecke, ich erinnere mich, es war quasi ein Eckball und danach ist der quasi ein Rebound und ich habe den Vollspann mit links oder rechts genommen und dann am Torwart vorbei.
Also in Zeitlupe würde es sein, ich habe mit Vollspann
ganz den ehrlich. Ball getroffen.
Jetzt erinnere ich mich auch an das Tor.
Sehr gut. Ja.
Und überschreitet der Ball eine Außenlinie oder die Auslinie, ist das Spiel aus.
Oh.
So, das wär meine Aufgabe. Weißt du, der Ball muss im Spielfeld gehalten werden.
Oh.
Völlig anderer Sport. Und dann fand ich noch ganz, ganz süß, vielleicht hast du da eine Antwort. Briefe an den DFB hat er hier noch geschrieben. Lieber DFB, unsere Mittelstürmerin trifft das Tor nicht mehr und schießt grundsätzlich ganz knapp daneben. Was können wir tun?
Oh.
Hättest du einen Tipp, Clara, als routinierter?
Verschieben.
Ist richtig.
Oder?
Antwort, stellen Sie das Tor doch einfach einen Tick weiter nach links oder nach rechts.
Du bist cool.
Ja, du bist cool.
Ja,
ja, Fußballminiaturen. Gebe ich dir nachher mit.
Perfekt.
Gebe ich dir nachher mit.
Kann ich mir noch mal ein paar Regeln durchlesen.
Absolut. Kannst du ein bisschen Spaß wieder reinbringen ins Training, oder? Wenn es mal zu kurz ist. Studium ist beendet übrigens auch bei dir, oder? Du hast die letzten Jahre studiert, Medienmanagement, per Fernstudium, richtig?
Genau,
richtig. Ja, du guckst so skeptisch gerade.
Nee, ist vollkommen richtig. Im Sommer habe ich das vor, beziehungsweise noch in der EM tatsächlich abgeschlossen und ja, ist befreiend.
Ja, ne?
Ist befreiend, tatsächlich.
Wie anstrengend war es, per Fernstudium, dann während des Profi-Alltags das durchzuziehen?
Es braucht unglaublich viel an Disziplin. Das ist, glaube ich, am Ende der Schlüssel, um sein Studium auf irgendeine Art und Weise durchzuziehen, weil es ist ja online und du kannst dir quasi alles ganz flexibel legen, wie du möchtest. Zuerst musst du den Schritt machen, dass du es dir überhaupt mal legst. Dann gibt es natürlich noch die Versuchung, dass du es dir wieder verlegst. Und deswegen...
Ja, Netflix and Chill ist sehr verlockend.
Auch das, ja. Aber ich muss sagen, dass mir das relativ einfach gefallen ist und deswegen ich jetzt auch meinen Bachelor schon habe und ich auch ein Studium gewählt habe, das sehr, sehr abwechslungsreich ist. Also ich hatte einige Projekte, dann natürlich die klassischen Auswendiglernen, BWL-Zeug, gehört natürlich auch dazu. Aber dadurch mit dem Medienanteil und für mich das so spannend war, auch mal hinter die Kulissen zu schauen oder hinter die Kamera, weil normalerweise stehe ich halt davor, zu sagen, hey, okay, wie läuft es hinten dran ab? Hatte ich dann Projekte, wo ich mal einen Podcast geführt habe oder wo ich ein Interview führen müsste oder ein Video drehen oder so. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Wann war die Prüfung? Du spielst ja die ganze Zeit. Mhm. Oder sind die Prüfungen sind im Sommer? Da war EM dann?
Also die Prüfungen, also ganz klassische Klausuren, kann ich zu Hause von der Wohnung aus schreiben.
Okay.
Das war ganz gut. Projekte kannst du auch einfach online einreichen. Aber meine Bachelorarbeit, da hast du ja ein Kolloquium. Das hatte ich irgendwie in der ersten EM-Woche damals in der Schweiz.
Ersten EM-Woche?
Ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich vor dem Turnier gerne meinen Bachelor haben will. So, weil das gehört ja auch dazu zu sagen, okay, wann will ich den beenden? Und ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr vorher war ich so, okay, ich habe jetzt noch 2-3 Monate, um meine letzten Prüfungen zu schreiben und dann nimmst du dir ja so 3-4 Monate für die Bachelorarbeit. So. Und dann wurde es natürlich immer knapper und immer knapper. Und anstatt, dann war ich so, ich mache das jetzt noch vor der und 4 Tage vor dem ersten Spiel habe ich dann meine letzte Präsentation über die Bachelorarbeit halten müssen. Aber weil ich es mir einfach in den Kopf gesetzt habe, ich möchte vor der EM meine Bachelorarbeit haben.
Online.
Online vom
aus dem
Hotelzimmer.
Trainingslager.
Aus dem Hotelzimmer in Zürich. Ja, ganz kurios. Aber die ganze Mannschaft wusste, dass ich das habe und haben mir dann viel Glück gewünscht. Und auch danach direkt, und wie war es? War nicht so gut. Ist aber egal, ich hatte bestanden so, weil die Bachelorarbeit an sich ganz gut war. Ich war dann auch super erleichtert und irgendwie einfach stolz, dass ich das durchgezogen habe und nicht irgendwie dann nochmal verschoben habe auf nach der EM, weil ich bin auch ehrlich, nach der EM, da hast du dann erstmal Urlaub und dann willst du ja erstmal chillen und dann brauchst du wieder 2-3 Wochen, um dich da vorzubereiten. Es sind wieder 3 Monate um und so war ich so, ne, ich ziehe das jetzt durch und aber eigentlich auch absurd. Also, wird jetzt auch nicht jeder machen, glaube ich.
Hast du Angst gehabt, dass vielleicht die Leistung darunter leidet oder dass, wenn man mal ein schlechtes Spiel hat, dass irgendjemand sagt, ja, sie hatte ja noch nebenbei andere Dinge im Kopf?
Theoretisch natürlich möglich.
Aber so, du denkst über sowas gar nicht nach.
Nee, also grundsätzlich sage ich immer, was ich nicht beeinflussen kann, mache ich mir keine Gedanken drüber. Das konnte ich jetzt beeinflussen, aber ich habe mir trotzdem wenig Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, ich habe eher das Positive gesehen, dass ich sage, boah, das kann mir auch einen richtigen Push geben. So ja. Zu sagen, hey, ich habe jetzt was geschafft und ich brauche mir darüber keine Gedanken zu machen und jetzt kann ich vollen Fokus nur auf Fußball und ich glaube, am Ende hat es mir vielleicht auch den Push gegeben. Also weißt du nicht, oder? Weil natürlich unglaublich viele Faktoren damit reinspielen, aber es war sehr, sehr befreiend.
Alle wussten, du hast Prüfungen. Was hat der Trainer gesagt? Hat er das unterstützt? Oder hat er?
Also er hat es so ein bisschen nebenbei mitbekommen. Also ich muss ihn ja jetzt da auch nicht um Erlaubnis fragen oder so.
Aber das ist schon krass. Wir sind bei der EM Nationalspielerin und ich habe nebenbei noch eine kleine Bachelorprüfung, eine mündliche.
Ja.
Das ist schon eine lustige Situation, oder?
Es war sehr lustig und auch ein paar Anekdoten dazu. Zum Beispiel Rebecca Knag, die hat ja Bachelor- und Masterstudium und alles gemacht und die hat dann noch zwischendrin halt meine Bachelorarbeit mal korrigiert in der Vorbereitung und mir dann auch geholfen, weil sie natürlich viel Erfahrung dahin. Und dann saßen wir dann nachmittags und haben nochmal meine Präsentation überarbeitet. Und es füllt auch ein bisschen Zeit, die man da im Hotelzimmer hat.
Und es lenkt den Fokus mal auf etwas ganz anderes. Das ist ja auch wiederum total gut.
Ja, genau. Und dadurch, dass ich das ja jetzt auch schon ein paar Jahre gemacht habe, wusste ich auch, dass es mir gut tut. Also wenn ich jetzt gewusst hätte, das stresst mich und es hat irgendwie negative Auswirkungen, hätte ich es ja überhaupt nicht gemacht. Aber ich wusste einfach aus der Vergangenheit auch, es lenkt mich ab. Es nimmt so ein bisschen den Fokus vom Fußball, weil dann natürlich, wenn du in einem Hotelzimmer in Zürich sitzt vor einem EM-Spiel und dann noch Medientermine und alles hast und sich wirklich 24/7 alles um Fußball dreht, dann weiß ich einfach, das tut mir gut, wenn ich da mal 2-3 Stunden habe, die jetzt nichts mit Fußball zu tun haben. Und ja, dadurch, dass ich das wusste, war ich mir auch zu 80-90% sicher, das hat jetzt eher eine positive Auswirkung, anstatt jetzt ein negatives. Sonst hätte ich das ja auch überhaupt gar nicht so gelegt.
Nein.
Aber kuriose Geschichte.
Der Frauenfußball in Deutschland ist ja auch wirklich mit großen Schritten weiter so auf dem Vormarsch. Merkst du das auch Saison für Saison? Es ist diese Saison auch schon wieder ein bisschen anders als letzte Saison.
Auf jeden Fall. Also,
woran merkst du es?
Ich glaube, natürlich, wir spüren das, wie ich schon vorher gesagt habe, vor allem in den Sportgroßereignissen, die im Sommer meistens stattfinden. Aber wir merken das auch im Verein, weil diese erfolgreichen Turniere, die wir jetzt auch in der Vergangenheit in Deutschland hatten, die pushen einfach die Aufmerksamkeit, die Sichtbarkeit, die Wertschätzung, dass einfach die Fankultur wächst, dass man sich mehr mit uns Spielerinnen und unserer Geschichte, die man vielleicht auch persönlich hat, auseinandersetzt. Dass zum Beispiel auch Möglichkeiten gibt, dass Julie ihr Buch veröffentlicht oder ja, auch Linda Dahlmann irgendwie ihre Sportmarke so ein bisschen rausbringt. Also es ist so spannend, dass diese Möglichkeiten einfach kreiert werden. Und natürlich, wenn man auf dem Platz steht, dann merkt man das anhand von den Zuschauerzahlen. Das ist ja keine Frage, ja. Wenn man jetzt Spiele in der Allianz Arena hat, dass da plötzlich irgendwie, ja, beim Eröffnungsspiel waren es jetzt über 50.000 irgendwie da im Stadion sind.
Ja.
Das ist unfassbar.
Man hätte sie gerne jedes Wochenende. Wie viel habt ihr so durchschnittlich? Wie viel sind's?
Ja, also der Campus hat eine Kapazität von 2.500
okay,
und der ist meistens immer ausverkauft. Das heißt, wir setzen uns da, was heißt leider, aber ein gewisses eigenes Limit. Aber daran wird ja auch gearbeitet, dass man sagt, okay, man zieht dann irgendwie nach Unterhaching, was jetzt da natürlich auch beschlossen worden ist.
Ja.
Und dann ist da in Zukunft auch mehr möglich, dass mehr Zuschauer kommen können und wir unsere Zuschauerzahl peu à peu vergrößern. Wo ich aber auch sage, ich glaube, das ist wichtig, dass man jetzt da nicht zu große Schritte geht, sondern dass man sagt, der Frauenfußball sollte nachhaltig aufgebaut werden.
Was heißt das, nachhaltig aufbauen?
Also, dass man einfach natürlich schaut, okay, welche Faktoren kann man positiv beeinflussen, wo kann man ja den nächsten Schritt gehen, aber trotzdem die Werte des Frauenfußballs beibehält. Also diese Nachhaltigkeit, dass wir den Zugang zu den Fans haben, dass man authentisch bleiben kann, dass wir unser Privatleben teilen können, dass wir unsere Persönlichkeit genauso ausleben können, wie wir wollen, weil am Ende, wenn jetzt plötzlich zum Beispiel um meine Person eine deutlich größere Aufmerksamkeit oder generiert werden würde, dann wäre ich vielleicht auch ein bisschen so schüchterner oder ich würde mich zurückziehen und gar nicht so sein, wie ich bin. Und ich glaube, dass man da einfach einen guten Mix findet zwischen, man fördert den Frauenfußball, man macht die richtigen Schritte zur richtigen Zeit, aber jetzt nicht überstürzt und sagt, man pulvert da jetzt Millionen rein und Hauptsache Schlagzeilen und Zuschauerzahlen, weil ich glaube, da würden wir unsere Fans auch ein Stück weit verlieren. Also die Familien, die Kids, die würden da vielleicht überrannt werden und die Nahbarkeit und die Werte, die den Frauenfußball so besonders machen.
Ja, für mich macht es das wirklich den Reiz aus, auch der Frauenfußball-Bundesliga oder auch des Fußballs generell. Also es ist alles noch so, wie es eigentlich sein sollte. Mhm. Wir alle haben die Schnauze voll von dieser Kommerzialisierung, von diesen absurden Milliardensummen, die in irgendwelche Vereine reingesteckt werden, Spieler, die gekauft werden, gar keine Bindung mehr überhaupt zum Verein, alles nur noch so Söldner. Du kennst ja die ganzen Geschichten, das sind ja die ganzen Argumente. Alleine diese Fernsehverteilung. Du hast einen Lieblingsverein, der spielt in der ersten Saison viermal am Sonntag. Dann kriegst du von den ersten 8 Spieltagen, kannst du viermal deinen Verein nicht live sehen. Mhm. Das nervt.
Ja, also 100%, und da gehe ich auch mit. Und ich glaube, dass wir uns trotzdem dran gewöhnen müssen, dass der Frauenfußball sich natürlich dahin entwickelt. Und da kannst du auch nichts dagegen machen. Also, aber vor allem uns Spielerinnen geht es darum, dass man einen guten Mix findet. Und es ist schwierig, weil keiner weiß den Weg, keiner weiß den Plan, keiner hat Erfahrungen da drin. Das heißt, ja, in jedem Bereich muss man einfach super aufmerksam sein. Man muss vielleicht zweimal drüber nachdenken, aber trotzdem den Mut wieder haben, irgendwie was voranzubringen und da irgendwie jetzt, sagen wir mal, den Anschluss zur englischen Liga nicht zu verlieren. Das ist ja auch immer so ein Riesending. Okay, da muss man mithalten, sonst verliert man Spielerinnen, dies, das. Also es ist kein einfacher Weg, aber irgendwie auch spannend, dass wir oder halt auch andere den mitgestalten können.
Es ist ein Zirkus. Es ist ein Zirkus, der am Ende natürlich dein Geld zahlt. Was soll's, man muss damit machen. Und im Frauenfußball ist ja auch noch ganz viel Luft nach oben. Also da darf schon noch ein bisschen mehr Rummel sein. Ne? Also so 10.000, 15.000 pro Wochenende wäre schon mal eine tolle Sache. Auf der anderen Seite fand ich so toll, die Julia, als ich mit ihr mal gesprochen habe, die hat dann auch noch erzählt, ja, aber guck mal, wenn einer ein Autogramm haben möchte nach dem Spiel, ich bin da, ich bin am Zaun. Gut, vielleicht kriegt nicht jeder mittlerweile, ne? Es wird ja immer größer und immer mehr Leute, die kommen. Aber ich fand dieses Bild einfach so toll, dass sie nach dem Spiel, und wir reden hier vom FC Bayern, ja, dass sie nach dem Spiel noch am Zaun steht und dann auch noch bereitwillig ein paar Autogramme schreibt. Macht ihr immer noch, oder?
Machen wir immer noch. Gell? Und ich glaube, das ist genau das, was man beibehalten soll. Wenn da jetzt aber plötzlich 60.000 jedes Wochenende ist, werden wir ein bisschen erschlagen davon und sagen so, ja, nee, dann lieber gefühlt keins, so blöd es klingt. Ne? Aber so, wenn man jetzt sagt, okay, man baut es auf, also wir sind die Ersten, die da an den Zaun gehen und sagen, hey, wir sind bereit und wir wollen euch was zurückgeben, weil ihr da seid und uns irgendwie unterstützt. Klar, wenn es jetzt minus 10 Grad sind an einem Freitagabend, dann darf man hoffentlich uns auch mal verzeihen.
Ja, komm, du holst dir eine Wärmflasche von innen und gehst wieder
und
raus.
Tee und dann wieder raus. Nee, genau. Also,
vor allem dir ist wärmer als denen. Davon kannst du ausgehen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also, dass man da einfach eine gute Balance findet. Aber wir genießen das, dass wir den Zugang zu den Fans so finden können und sind da auch gerne bereit dazu.
Welche Vergleiche mit den Männern nerven? Ich habe damals auch gedacht, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, habe ich gedacht, boah, das ist alles wahnsinnig langsam. Und diese Athletik und dieses Schnelle und Explosive, das fehlte mir anfangs. Ich rede von vor ein paar Jahren. Mhm. Und meine Freundin Katrin Müller-Hohenstein sagte dann zu mir, das ist ein anderes Spiel. Das darfst du nicht vergleichen. Mhm. Und ab dem Augenblick habe ich das anders gesehen und habe sozusagen auch an der feinen Technik große Freude gehabt einfach. Weißt du, es lebt von einer anderen Dynamik, von anderen Feinheiten, vielleicht auch anderen Spielzügen. Aber man darf es eben nicht vergleichen.
Ja, ich glaube, es ist auch schwer, es nicht zu vergleichen, weil man ist ja dazu angehaucht. Und was vergleicht man nicht? Vergleicht man im Leben nicht?
In Zeiten von Social Media und Instagram, was vergleicht man nicht?
Ja, genau. Aber wie du schon sagst, ich glaube, man muss es einfach als was Separates sehen. Und deswegen, die Athletik ist auf jeden Fall was sich unterscheidet, keine Frage. Aber Vergleiche natürlich über Geld und Ähnliches ist auch was, wo man irgendwie schon sehr oft gehört hat und jetzt nicht nochmal braucht.
Da tut sich ein bisschen aber was, oder? Also
es tut sich was, keine Frage, aber du kannst es nicht vergleichen.
Nein.
Aber weil natürlich der Männerfußball auch viel größer ist als der Frauenfußball. Also, was willst du machen?
Nein.
Akzeptanz ist, glaube ich, das Beste und wir können damit leben.
Etwas, mit dem ganz viele Schwierigkeiten haben. Akzeptieren. Das Leben und alles, was nicht so läuft, akzeptieren, ist ein wichtiger Teil offensichtlich auch deiner Sportphilosophie dann.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das zählt auch mit dazu, okay, was ich nicht beeinflussen kann, mache ich mir keine Gedanken drüber. Und das gilt zu akzeptieren.
Das ist aber ganz schön clever. Da brauchen andere ein halbes Leben und länger, fast ein ganzes Leben dafür, was ich nicht ändern kann. Da mache ich mir, das ist verpuffte Energie.
Ja, voll.
Aber das zu kapieren, das ist schwer.
Ja, es fängt ja auch damit an, ist ja egal, welches Thema es ist. Also man muss erstmal rausfinden, okay, kannst du es ändern oder nicht? Wenn du es nicht ändern kannst, dann akzeptier es und dann mach das Beste draus. Das sind so 2-3 Schritte, die mir unglaublich helfen, egal welche Thematik aufkommt. So, ich glaube, Akzeptanz ist der erste Schritt zu dem, dass du dann was verändern kannst. Also erst danach kannst du was verändern, wenn du es akzeptiert hast, weil dann weißt du ja auch, okay, was ist der Status quo und was kann ich beeinflussen, was kann ich verändern und über den Rest ist Energieverschwendung.
Ja, und du kannst wirklich nur etwas verändern im Jetzt. Weder in der Zukunft, das sind Gedanken, die macht man sich über etwas, was vielleicht gar nicht eintritt. Und das aus der Vergangenheit kannst du sowieso nicht ändern. Also nur, was kann ich jetzt ändern? Durch wen
ist
hast
unglaublich schwer, also auch im Sport, also im Fußball ja auch. Also wie oft ich ein 1-gegen-1 verliere und dann zu akzeptieren, dass es halt jetzt leider mal so ist. Aber das ist auch ein großes Learning bei mir gewesen. Also habe ich die letzten Jahre auch immer mit zu kämpfen gehabt, weil du denkst so, was hätte ich denn besser machen können? Und was, Quatsch mit Soße. Also weiter geht's so. Aber genau, diese Akzeptanz dann auch im Sport selbst, in der Aktion, hat mir extrem geholfen.
Durch wen hast du das gelernt? Durch das Spiel oder vielleicht sogar einen Menschen?
Ich glaube, ich weiß es nicht genau, weil ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht habe, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, dass es in dem Fall das Spiel war. Schon immer mal wieder mit Mentaltrainern auch geredet und es fällt einem recht schnell auf, welche Spielerinnen es schaffen, im Hier und Jetzt zu sein, weil es sind immer so 2-3 Sekunden nach dem eine Aktion nicht geklappt hat, ob man den Kopf hängen lässt oder weitermacht. So, und ich war so der klassische Kopfhänger. So, verdammt, hat mal wieder nicht geklappt. 7 Sekunden nachgetrauert. Und ich weiß nicht, es war Übung. Es war einfach immer wieder zu sagen, ist egal. Und am Ende ist es jetzt, glaube ich, auch ein Riesenfaktor, der mein Spiel prägt, weil ich viel mutiger bin auf die nächste Aktion, anstatt ich dann irgendwie nicht den Ball fordere und denke, oh Gott, nicht, dass ich den schon wieder verliere oder daneben schieße, hat mir dann irgendwie das zu sagen, okay, ich vergesse die Aktion jetzt schnell und ich akzeptiere, dass es so ist, hat mir auch unglaublich viel Mut für mein Spiel gebracht.
Also keine Angst vor Fehlern.
Ja.
Damit tun wir uns in Deutschland oft so schwer mit Fehlerkultur. Mhm. Wir haben immer Angst, Fehler zu machen. Und all die erfolgreichen Menschen, die sagen einfach, mach.
Ja.
Und dann machst du einen Fehler und es klappt nicht und daraus lernst du. Und weiter geht es. Mhm. Und es ist so wichtig, Fehler zu machen. Und dann geht man auch leichter ins 1:1, oder?
Ja, genau. Und woher willst du wissen, ob es jetzt ein Fehler oder nicht ist? Also, oder woher willst du vor der Aktion, Mensch, Situation, Thematik, was auch immer du machst, woher willst du vorher wissen, ob es richtig oder falsch ist? Ich glaube, du musst das halt einfach probieren. Aber ist auch verständlich, dass du dir irgendwann dumm vorkommst, wenn ich jetzt zum Beispiel 7-mal den gleichen Fehler mache. Aber selbst dann hofft man, dass irgendwann vielleicht der Gamechanger kommt.
Dann wirst du ausgewechselt, wenn du 7-mal den gleichen Fehler machst.
Ja.
Clara, dann wirst du ausgewechselt.
Das war bei der EM in England. Da habe ich einmal... Also das war, da muss ich jetzt noch drüber lachen. Da habe ich damals wirklich das leere Tor vorbeigeschossen und ich wurde einfach direkt danach ausgewechselt. Aber es lag nicht daran. Aber ich glaube, das war so ein Moment, wo ich war so, oh Gott, wie peinlich. Und ich konnte aber drüber lachen. Aber das war, da muss ich mal dran denken.
Okay, es war nicht spielentscheidend offensichtlich.
Nee, es war nicht spielentscheidend, Gott sei Dank.
Sonst könntest du nicht mehr drüber lachen.
Ja, das stimmt. Aber ja.
Gut. Zwischendurch, kurze Frage nochmal an den DFB von Michael Augustin. Lieber DFB, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie sich auch für die nächste Saison wieder eine interessante Neuerung ausgedacht haben, auf die sonst niemand kommen würde? Antwort, aber natürlich, da in diesen Zeiten knapper Kassen auch der DFB sehen muss, wie er seine Existenz sichert, werden wir mit Beginn der kommenden Spielzeit den bislang immer noch kostenlos von unseren Schiedsrichtern verhängten sogenannten Freistoß durch den dann kostenpflichtigen Gebührenstoß ersetzen. Natürlich geht es uns dabei nicht nur ums Geld. Wir verstehen diese Neuerung auch als einen Appell an die Spieler, verantwortungsbewusster mit ihren Chancen umzugehen.
Auch gut.
Ich finde das so schön. So viel
das
zu
dem, ist aber kreativ geworden.
Ja, so viel zu dem leeren Tor.
Zum leeren Tor, ja.
Ja. Gab es Neuerungen in den letzten 1-2 Jahren, auch bei euch in der Liga, an die man sich auch gewöhnen muss? Nee, ne?
Mit dem Schiedsrichter? Darf das, nur der Kapitän reden?
Gibt es immer noch, ne? Mittlerweile sieht man das gar nicht mehr so.
Ich weiß gar nicht, ob das vor 1-2 oder wann das genau war.
Vielleicht erst vor einem Jahr ungefähr.
Das kann gut sein, genau. Also nur der Kapitän darf mit dem Schiedsrichter reden. Also wenn du als Nicht-Kapitän mit dem Schiedsrichter relativ aufgebracht, würde ich jetzt mal sagen, oder emotional redest, gibt es relativ schnell die gelbe Karte. Das ist was, wo man halt als Spielerin oder Spieler halt auch wissen sollte. Mhm. Sonst ist ja immer so ein bisschen Thematik, Handspiel, dies und das, ein bisschen knifflig. Aber sonst, ich glaube, das war so mit die bedeutendste Änderung in den letzten Jahren.
Durch die Fernsehdokus haben wir ja so ein bisschen mitbekommen, wie krass die Schiedsrichter auch mit den ganzen SpielerInnen immer reden. Ich finde, da ist ein ganz schön flapsiger, lockerer Ton, oder?
Ja.
Ja, Clara, also komm, jetzt verzieh dich mal, Clara, hier.
Das ist was mir vor, ich weiß nicht, wann aufgefallen ist, aber ich dachte ja immer, dass die Schiedsrichter und Schiedsrichterin einen mit dem Nachnamen ansprechen. So.
Ja.
Manche gibt es aber, die sagen einfach Clara. Und ich so, ich? Also man ist dann so, ja klar, ich? Was gibt's so? Also manchmal ist es so Vorname und manchmal Nachname. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, weil man fühlt sich ja dann vielleicht auch nicht direkt angesprochen. Aber ja, man ist schon immer mal wieder mit den Schiedsrichterinnen am Plaudern, wäre jetzt das falsche Wort, aber am Reden und halt Sachen diskutieren. Ich würde mal behaupten, jetzt eher die zentralen Spielerinnen, weil da die Schiedsrichterin auch immer drumherum ist. Aber ja, da ist schon immer ein reger Austausch.
Ja, ja, und ich fand den Ton einfach immer so locker und flockig und auch flapsig. Und du, also jetzt noch einmal, dann kriegst du von mir gelb. Ja, hier, das ist letzte Chance, aber nachher gibt's gelb.
Ja.
Hör auf, geh, Geh. Ich ticke. Geh. Ja, ja, also, das ist echt so witzig. Ja. Aber toll, dass die Schiedsrichter, in dem Fall waren es ja wirklich auch Männer, dass die einfach per Mikrofon das einfach mal auch zugelassen haben, ja, dass man das mitbekommt.
Das ist wahnsinnig ja auch interessant. Spannend, glaube ich, für alle Außenstehenden. Ja. So wie das abläuft und ja, auch wie das für die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen ist. Also es ist ja unglaublich spannend, weil man das ja normalerweise vielleicht dann nur gestikulieren sieht als Zuschauer, total, aber so mal wirklich die Wortwahl und so mitbekommt. Bei uns ist auch immer vor den Spielen, dass da irgendwie, wenn man die Gegner analysiert und guckt, okay, welches Spiel ist jetzt, wird auch immer die Schiedsrichterin eingeblendet, wer denn dann die Schiedsrichterin ist, die kennst du ja dann immer mal wieder und dann ist es so, ah cool, da freuen wir uns oder oh, welches Spiel hatten die zuletzt gepfiffen von uns. Also es, man beschäftigt sich schon auch damit.
Ja, das ist lustig. Was hast du verbessert bei dir während der letzten 2-3 Jahre?
Ich würde, weil wir es vorher auch davon hatten, auf jeden Fall von dem Mut, der Mut und von okay, dem, ich nutze die Fehler eher für mich und sage, ich versuche schnellstmöglich daraus zu lernen, mich aber nicht aufgrund dessen irgendwie im Spiel zu verstecken und irgendwie Angst vor noch einem Fehler zu haben, sondern zu sagen, okay, ich weiß, was ich kann, auch wieder ein gewisses Selbstvertrauen habe und nimm den Ball und ja, zeig, was ich kann. Mal klappt's, mal nicht. Ich glaube, auch als Offensivspielerin gilt es, diese Frustrationstoleranz aufzubauen, weil du kannst nicht jedes Duell gewinnen. Und du musst ein gewisses Risiko gehen, was jetzt vielleicht eine Defensivspielerin bei einem Pass irgendwie zur Außenverteidigung nicht geht. Das gehst du im Dribbling. Hast vielleicht auch mal ein oder sogar zwei Gegenspielerinnen, was nochmal das Risiko für einen Fehler oder irgendwie den Ballverlust erhöht. Also ich glaube, das ist so ein Bereich, wo ich sage, Mut, Selbstvertrauen, irgendwie so mehr Aktionismus, mehr okay, ich zeige, was ich kann, so ein bisschen in mein Spiel wiederzubekommen, diese Leichtigkeit. Und dann natürlich, ja, rein auf, glaube ich, die Technik oder das Fußballerische bezogen, ja, konnte ich so ein bisschen an meiner Entscheidungsfindung arbeiten, an dem finalen Pass.
Guck mal, Entscheidungsfindung. Das ist etwas, was wir gar nicht drauf haben. Hm. Aber ich weiß, Felix Brüch hat mir mal erzählt, er muss so ungefähr 250 Entscheidungen treffen. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber 250 ist schon richtig, richtig
sehr,
viel.
Sehr viel.
Und
ja,
das innerhalb im Bruchteil einer Sekunde. Wie viele Entscheidungen, glaubst du, musst du treffen während eines Spiels?
Boah.
Also sagen wir mal anspruchsvolle Entscheidungen.
Auf jeden Fall anspruchsvolle Entscheidungen. Da würde ich schon so sagen, so 20, 30, sowas.
Auch viel. Mhm.
Ja.
Guck mal, Entscheidungen.
Wo man sagt, man hat wirklich so Millisekunden. Also das ist ja ein Bruchteil, wo du sagst, jetzt entscheidest du, mit welcher Technik du den Ball spielst, wohin du den Ball spielst. Und das Verrückte ist daran, dass du sagst, am besten funktioniert, wenn du dir da überhaupt gar keine Gedanken drüber machst.
Ja.
Und du denkst dir so, wie soll ich mir denn darüber keine Gedanken machen, wenn das doch eine fundierte Entscheidung am Ende sein soll? Und das ist auch was, wo dann wieder in diesen Flow mit reinzählt, zu sagen, hey, ich habe Selbstvertrauen und ich habe Mut und ich lasse es einfach passieren. So, ich habe mich in die Situation gearbeitet und jetzt mache ich einfach. Also ich mache und ich genieße und ich gucke, was sich gut anfühlt, dies, das, und das musst du dir erarbeiten, aber in dem Moment brauchst du die Leichtigkeit. Das ist so ein bisschen das Paradoxe daran.
Das ist vielleicht das Ziel, dass du eben nicht nachdenkst, sondern dein Unterbewusstsein die Entscheidung trifft.
Ja.
Dann geht gar nicht der Weg über deinen Kopf, über dein Hirn, das so aktiv ist dann, sondern einfach intuitiv aus dem Unterbewusstsein. Und das sind wahrscheinlich dann die besten SpielerInnen.
Genau, du musst es dir so erarbeiten und so festigen in deinen Spielstil, dass es dann unterbewusst passiert. Und das ist so ein bisschen der Key.
Ja.
Aber das braucht Arbeit, Erfahrung und dann im richtigen Moment diese Leichtigkeit.
Wenn du jetzt an einer Spielerin vorbeigehen willst und du hast gerade gesagt, ich überlege, mit welcher Technik. Okay, was für ein Repertoire hast du zur Verfügung?
Ja, ich glaube, da kommt es darauf an, was du dir in den letzten Jahren dann erarbeitet hast. Also du hast ja Trainings und in den Trainings ist es dann schon so, dass du sagst, jetzt probiere ich unterschiedliche Sachen aus. Okay, links vorbei, rechts vorbei, Übersteiger. Mache ich nur eine Körpertäuschung mit dem Oberkörper oder mache ich einen Doppelpass? Das ist dann, dafür ist Training da und dafür sind die Videoanalysen da, dass du sagst, okay, du kannst im Fußball ja gewisse Aktionen vielleicht in Kategorien packen, in zu sagen, okay, jetzt würde sich das und das anbieten. Aber im Spiel, in der Aktion selbst, darfst du nicht in das Momentum kommen, wo du nachdenkst, sondern dann muss einfach das automatisch passieren.
Ja.
Intuitiv.
Wir prüfen einmal kurz deine Entscheidungsfindung, wie gut die ist. Also du hast nur einen Bruchteil einer Sekunde Zeit, um diese Fragen zu beantworten. Mhm. Also entweder oder, es ist überhaupt nicht schwer. Also Champions League Abend oder Länderspiel im ausverkauften Stadion?
Länderspiel.
Oh, Länderspiel. Tor vorbereiten oder selbst abschließen?
Tor vorbereiten.
Interessant. Das finde ich ja toll. Das ist ja so ganz uneigennützig.
Ja, am Ende ist der gleiche Output, sage ich.
Ja.
Und dadurch, dass ich jetzt auch nicht die Beste bin im Tor zelebrieren.
Also im Zelebrieren oder Schießen?
Nee, im Feiern. Also ich glaube, der Torjubel, da bin ich nicht so gut. Und deswegen, wenn ich die Vorlage mache, dann kann ich kurz überlegen und dann einfach zu den anderen rennen.
Das hätte ich nicht gedacht.
Deswegen 2-1 für die Torvorlage.
Aber dass sich jemand Gedanken macht darüber, dass er nicht so gut jubeln kann. Meinst du, bist du schon so verdorben, dass du für Social Media auf eine besondere Art und Weise jubeln musst?
Nein, gar nicht. Es ist nur
so wie Ronaldo, weißt du?
gar nicht. Ich glaube, das ist was, worüber ich mir ganz wenig Gedanken mache. Ich glaube einfach, dass ich gerne Tore vorlege und dass es andere Spielerinnen gibt, die da mehr Qualität drin haben, ein Tor zu bejubeln, weil das eigentlich dann auch wert ist. So.
Okay, du brauchst jetzt eine Clara Bühl-Geste.
Ja, genau.
Was könnte das sein, Clara?
Also soll ich mir jetzt einen Torjubel ausdenken?
Ja, irgendeine Geste, die du dann machst. Weißt du?
Das weiß ich jetzt nicht. Da fängt es ja schon an, ne?
Ja.
Nee, am meisten breite ich einfach die Arme aus und freue mich und bin so ein bisschen wie ein Flugzeug unterwegs. Aber da frage ich mich immer, warum? Aber das passiert halt dann einfach. Vielleicht nehme ich den Flugzeugjubel, oder?
So.
Mega.
So, genau. Okay, wo ist das Champions League Finale? In welcher Stadt?
Das ist in Norwegen.
Ah, ehrlich, oben? Wo?
Ja.
Trondheim, Oslo, wo ist es?
Ich glaube, es ist in Oslo.
In Oslo, okay.
Ich glaube, dieses Jahr ist es in Oslo, ja.
Also, der Torjubel fortan ist ein Flieger nach Oslo.
Gute Anekdote. Gut. Ja, machen wir.
Okay, super. So, Kabine oder Trainingsplatz? Wo wird mehr gelacht?
In der Kabine.
Echt?
Ja. Aber ich glaube, weil sie bei uns in München aufgrund unseres Team-Spirits auch sehr, sehr lebendig ist. Also, wir haben einfach coole Typen dabei, die einfach auch ein bisschen verrückt sind, aber da gibt es immer was zu lachen.
Vor allem wer? Wer ist die Verrückte?
Caro Simon.
Mhm. Was macht die immer?
Linda Dahlmann.
Linda Dahlmann auch?
Ja, einfach Faxen. Einfach Faxen. Sprüche, Faxen, dumme Gedanken, aber das bereichert den Alltag und das Kabinenleben sehr.
Typischer Satz von Linda Dahlmann.
Na, das ist jetzt eine gute Frage. Die ist ja hier auch kommt aus dem Pott, ne? Da kommt immer was, kommt immer ein blöder Spruch. Aber so ein klassischer, den müsste ich jetzt mal überlegen.
Okay.
Fällt mir gerade nicht ein.
Okay. Und letzte Entscheidung, 17 oder 19?
Oh, das ist fies.
Weiß ich. Ich hätte gedacht, dass du jetzt sagst, ich nehme die 18. Wer hat die 18 beim FC Bayern? Weißt du es?
Tani Carver.
Und bei der Nationalmannschaft?
Anjomi?
Ich weiß es nicht. Also,
Anjomi, glaube ich.
Okay, alles klar.
Ich nehm die 17.
Die Trikotnummer beim FC Bayern.
Beim FC Bayern, genau.
Ja, das ist natürlich auch wirklich dein täglich Brot, ne?
Täglich Brot.
Das andere ist Kür.
Ja, und manchmal macht man ja so Abkürzungen und KB 17 hört sich besser an wie KB 19. Ich denke, da gehen die Zuhörer mit. Nicht?
Doch, ich glaube schon.
Oder du?
KB 17, KB 19. Ja, KB 17. Die 7 ist schon so ein bisschen durch CR 7 einfach so weg und die 9 noch nicht so. Haha. HW4 hatten wir früher auch nochmal. Das war Heiko Westermann.
Heiko Westermann.
Bei meinem HSV damals. Ich bin ja HSV-Fan. Übrigens, ey, ihr spielt DFB-Pokal bei den HSV-Frauen. Und du weißt, und du weißt jetzt schon, da werden einfach 55.000 im Stadion sein.
Boah, ich freue mich so. Also das ist ja auch ein richtig cooles Stadion, da mal zu spielen. Und ist ein Pokal-Viertelfinale, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Ja.
Das wird so cool. Also ich habe noch nie in dem Stadion gespielt. Und ja, ich glaube, das wird mega. Vor allem Hamburger Fankultur auch gut. Die werden da Rambazamba machen.
Die haben
und wir gewinnen.
Ja, die haben ab und zu mal das Stadion.
Die spielen ja jedes Spiel da.
Sogar
die
das,
Frauen,
ne?
Wo ich sage, großer Schritt auch vom Verein. Aber ich glaube, wenn der richtige Gegner da ist oder so ein Derby gegen Bremen, da sind dann schon echt einige Zuschauer da.
Ist noch ein paar Wochen hin. Und dann, und dann aber. Es ist immer wichtig, Dinge zu haben, auf die man sich freut. Was ist bei dir? Also wenn du heute zum Beispiel, wir sitzen heute zusammen. Auf was freust du dich in der nächsten Zeit?
Auf was freue ich mich in der nächsten Zeit? Also auf jeden Fall vom Fußball her jetzt dann das Champions League Viertelfinale in der Allianz Arena. Aber zum Beispiel auch mit der Nazio haben wir jetzt dann coole Spiele.
Sagst du Nazio?
Nazio, ja.
Okay, also die Abkürzung habe ich noch nie gehört.
Echt?
Mit der Nazio.
Ja,
ich weiß, die
Nazio,
Schweizer sagen immer die Nazi, das klingt für uns erstmal komisch, aber es ist halt so im Schweizerischen. Aber die Nazio, das habe ich noch nicht gehört.
Doch,
gut, die Nazio.
Mit der Nazio, ja.
Okay, super.
Genau, und sonst so privat, ich muss sagen, so ganz random jetzt, ich lese gerade das Buch von Ann-Kathrin Berger.
Ja.
Ich freue mich, das zu Ende zu lesen. Es hat mich gecatcht, ich habe das jetzt vor 2-3 Tagen angefangen und super inspirierend und das freue ich mich einfach, jetzt dann die nächsten Tage weiterzulesen.
Hat sie es signiert?
Noch nicht. Werde ich mir natürlich noch holen, ne?
Hat sie euch allen ein Buch geschenkt in der Nationalmannschaft, in der Nazio?
Oder? Ich glaube, dass, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann noch nicht, aber weil das erst danach rauskam, vielleicht kommt es jetzt noch.
Und
ich habe mir natürlich eins gekauft.
Oh, es gibt auch abseits des Platzes sehr vieles, was dich inspiriert.
Mhm.
Du hast ja schon für die halbe Nation gehäkelt. was häkelst du gerade?
Eine senfgelbe Mütze.
Für?
Das ist relativ lustig. Eigentlich immer für mich selbst.
Ja.
Nur dann habe ich die immer auf und dann bin ich draußen unterwegs und dann spricht mich eine Mitspielerin oder eine Freundin an und sagt, die Mütze finde ich total cool. Und dann sage ich immer, hier schenke ich dir. So, und so verschenke ich dann meine Mützen und verliere die oder beziehungsweise gebe sie weg. Und dann ist immer wieder Zeit für eine neue. Und dann werde ich bestimmt meine senfgelbe Mütze irgendwann aufziehen. Und dann, ja, gebe ich die vielleicht mal wieder weg.
Das ist die, senfgelb ist so eine ungewöhnliche Farbe erstmal. Wo kommt das denn her?
Ich weiß es nicht. Also in der Gegend von mir, wo ich wohne, ist direkt ein Wolleladen. Und dann, wenn ich sage, ach, ich habe mal wieder Lust, spaziere ich da rein, dann lacht mich eine Farbe an, nehme ich die und spaziere wieder raus.
Wer hat dich aufs Häkeln gebracht? Die Mutter? Deine Oma?
Nee, gar nicht. Tatsächlich bin ich nach München gewechselt und war ja neu. Und eine Spielerin, die hier für Dänemark spielt, die hat hier auch mit mir eben dann in der Mannschaft gespielt und die hat gehäkelt. Und dann fand ich das einfach cool. Und dann habe ich gesagt, kannst du mir das mal beibringen? Und dann habe ich mir das über Weihnachten dann quasi über den Winter einfach mal beigebracht. Und seitdem einfach mal ab und an. Ich finde es einfach cool, weil du bist nicht am Handy. Du kannst dir Gedanken über alles Mögliche machen. Manchmal ist es, natürlich eintönig, vor allem so eine Mütze. Aber ein bisschen Fingerfertigkeiten, ein bisschen kreativ sein. Du siehst, wie was irgendwie voranwächst oder entsteht. Und sowas ist irgendwie was mir total viel gibt.
Es ist krass, wie oft Menschen, es sind eigentlich fast immer Frauen, sagen, wie gut Stricken tut. Ich habe das Gefühl, wirklich fast alle Frauen um mich herum stricken. Mhm. Stricken und häkeln. Auch wirklich als Gegengewicht,
halt einfach,
wie du es erwähnt hast, zum Handy und zum digitalen Konsum. Es tut gut.
Es tut so gut.
Ja.
Weil du beide Hände und keine Chance, da irgendwie aufs Handy zu klicken. Und ich mag es halt auch extrem einfach, selbstgemachte Sachen zu verschenken. Das ist halt einfach sowas, wo mir ganz viel gibt, das zu machen, das zu sehen, wie es entsteht und dann jemand anderem, was heißt was Gutes zu tun, aber einfach, die freut sich und wenn sie sich dann nicht mal wünschen, dann irgendwie noch mehr und das gibt mir ganz viel Energie.
Okay, welche Fußballerin hast du schon gehäkelt?
Fußball.
Ja, denn es werden ja auch so kleine Personen. Ich habe zu Hause witzigerweise ein Häkelbuch, da sind so historische Personen drin. Da kannst du Marilyn Monroe häkeln, dann Rosa Parks, weißt du, so, die in den USA sehr viel bewegt hat. Und
ich bin gerade am Überlegen, also ich habe mal der Caro Simon Harry Potter gehäkelt und dann der Lina Magul habe ich mal ein Faultier gehäkelt mit einer Kapitänsbinde. Und dann habe ich natürlich den hier Koala für die WM.
Für die WM,
Varu.
Genau, Varu. Ist jetzt wo?
Im Deutschen Fußballmuseum.
So krass, oder?
Das ist ganz absurd einfach. Wir haben ganz schlecht gespielt, aber mein Maskottchen sitzt da im Deutschen Fußballmuseum. Kann man auch keinem erzählen, oder? Eine Wahnsinnsgeschichte. Glaubt mir auch keiner. Ja, genau. Und dann halt so zum Beispiel, als die Julie sich, glaube ich, den zweiten oder ersten Kreuzbandriss zugezogen hat, da habe ich dann auch für sie so ein kleines Tigerchen gehäkelt. Und sowas mache ich halt dann extrem, extrem gerne.
Warum ein Tigerchen?
Ja, weil das meiner Meinung nach auch ihr Lieblingstier ist oder okay. Sie sehr viel damit verbindet und es natürlich Stärke auch zeigt und so ein bisschen dazu eine Anekdote sein sollte.
Gott, und die brauchte sie ja in der Zeit. Wenn du das zum zweiten Mal hast und ein ganzes Jahr ausfällst, das ist ja, also man kann sich da gar nicht reinversetzen in die Psyche dieser Spielerin dann, also in dem Fall Julia. Mhm. Also absurd, du bist verschont geblieben von den ganz großen Verletzungen bisher, oder?
Ja, Gott sei Dank. Also wie schon gesagt, das Größte, was ich hatte, war irgendwie meine Schulter-Exgelenkssprengung, als ich dann nach München gewechselt bin. Ich habe ein bisschen lidierte Sprunggelenke, aber jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie komplett zusetzt oder jetzt irgendwie länger rauslässt. Deswegen habe ich da den größten Respekt vor allen, die irgendwie so einen Kreuzbandriss einfach meistern. Weil das eine ist das Körperliche und das andere ist einfach das Mentale, nicht zu wissen, wann man wieder fit ist, die Spiele von außen schauen zu müssen.
Und kommt man wieder rein ins Spielen, in die Mannschaft? Schafft man wieder sein eigenes Niveau, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden? Ja, es ist ja auch nicht selbstverständlich.
Und vor allem im Bestfall willst du das natürlich toppen, weil du willst deine Entwicklung ja als Sportlerin auch vorantreiben und gibst dich dann auch nicht damit zufrieden, dass du so gut bist, wie du dann vor der Verletzung warst, sondern willst dann spätestens ein halbes Jahr später natürlich dann nochmal besser sein. Das ist halt das Sportler-Mindset. Ist ja auch schön, dass man es hat.
Ja,
und es bringt einen auch weit.
Ja. So, auf deiner Website habe ich auch noch gesehen, Lesen ist ein großes Thema. Hast du ja auch gerade schon erwähnt. Letzter Roman, den du gelesen hast. Oh, weißt du es noch?
Ich weiß es noch. Es ist von... Oh, jetzt... Ja, wenn einem der Autor nicht einfällt. Es kommt jetzt bald im Kino.
Oh.
Also, es ist ein Roman, der jetzt verfilmt worden ist. Im März kommt er im Kino. Können ja auch als Quiz rausgeben an die Zuhörer.
Ja, wir brauchen nur jemanden, der die Lösung hat, Clara.
Ich glaube, es heißt Für immer ein Teil von dir. Von Coolen, okay. Emma Coolen? Nee.
Okay, aber gut, aber vielleicht
immer ein Teil von dir.
Wissen wir ungefähr, was gemeint ist. Und sehr schön. Klavier hast du sogar gelernt. Oder kannst du noch? Spielst du noch ab und zu?
Ja, spannend, weil ich es in der Jugend gelernt habe. Dann natürlich mit dem Fußball so ein bisschen links liegen hab lassen.
Klar.
Und jetzt vor 3 Monaten habe ich es wieder ausgepackt. Und jetzt bin ich da manchmal ein bisschen am Klimpern.
Oh, was spielst du gerade?
Die wunderbare Welt der Amelie.
Oh.
Und River Flows in You. Mhm. Also ich habe irgendwie dann direkt mit den großen Kalibern angefangen, was ja eigentlich normalerweise nicht der Fall ist. Also ich tue mich quasi von schwer zu leicht arbeiten. Aber es klappt erstaunlich gut.
So, kommt zwischendurch noch was von Michael Augustin. Ein bisschen was, guck mal, lieber DFB, seine Briefe an den DFB. Lieber DFB, mein Mann, ein begeisterter Fußballer, will mich wegen einer anderen verlassen. Helfen Sie mir bitte. Antwort vom DFB, sagen Sie Ihrem Mann, die Transferliste ist geschlossen.
Auch gut.
Das ist auch ganz schön, oder? Wann empfindest du Druck? Es gibt große Erwartungshaltungen, erst recht beim FC Bayern München, der große Verein hier in Deutschland. Ihr spielt international. Nationalmannschaft ist sowieso immer unter Beobachtung. Da kommt natürlich ein gewisser Druck mit rein. Aber wann spürst du auch wirklich Druck?
Es ist tatsächlich so, dass ich so eine Art von Gefühl, ich weiß gar nicht, ob es Druck ist, Erwartungshaltung, dies, das ist. Vor allem dann ist, wenn Spiele oder Situationen kommen, die ich nicht gewohnt bin oder die schon länger her sind. Also wenn wir jetzt beispielsweise EM-Halbfinale, das ist was, wo ich sage, ist jetzt nicht alltäglich, ist jetzt vielleicht auch nicht jedes Jahr so. Und da gehe ich dann ins Spiel rein, wo man natürlich merkt, okay, vielleicht mehr Augen, die da drauf schauen.
Definitiv mehr Augen, die da drauf schauen.
Vielleicht ein höheres Niveau oder halt ein Spiel, das mehr Auswirkungen haben kann und wo du den Ausgang nicht so ganz so weißt und auch nicht alles beeinflussen kannst. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel dann ein Champions League-Halbfinale spielen, wäre es auch so ein Spiel, so habe ich noch nie gespielt. Ich glaube, es war einmal vor 5 Jahren, auch bei Bayern, wo wir das gespielt haben, wo man einfach dann mit einer anderen Anspannung reingeht. So, aber so Druck in dem Sinne verspüre ich selten, weil ich es irgendwie geschafft habe, immer meine Leichtigkeit zu bewahren. Und ja, ich glaube, ich auch dann weiß, was ich kann.
Wann hast du die zuletzt mal verloren, die Leichtigkeit? Was heißt zuletzt oder während der letzten Jahre?
Ich glaube, dass es schon in den letzten Jahren noch immer Phasen gibt, wo mir das schwer gefallen ist, wo ich sage, da war ich zu über ehrgeizig oder zu verbissen auch ein Stück weit, wo ich war, okay, ich will mich jetzt zu schnell weiterentwickeln. Zu schnell weiterentwickeln quasi. Und ja, sehe jedes Training oder jedes Spiel als so ein Gradmesser an vielleicht. Und wo ich sage, oh, jetzt will ich hier und da das perfekt machen und hier nochmal, vielleicht werde ich da nochmal besser. Und ich glaube, das braucht es natürlich auch, zu sagen, hey, ich habe den Ansporn, ich möchte mich weiterentwickeln und da irgendwie meine Ziele erreichen, ehrgeizig an die Sache rangehen. Aber was mir jetzt so seit einem halben Jahr oder seit der EM einfach sehr gut gelingt, ist dieser Mix aus, ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich kann, aber ich genieße das Spiel auch einfach.
Okay, ist leicht gesagt.
Ist leicht gesagt, aber hat auch, ich würde behaupten, 3-4 Jahre Arbeit gekostet. Okay.
Das heißt, man darf das Ziel nicht zu doll in den Vordergrund stellen.
Genau.
Man muss ein bisschen loslassen können. Also
genau, ja, so ist es. Also es gab Phasen, wo es von dem einen zu viel gab, also zu viel Ehrgeiz. Und es gab Phasen, wo es zu viel Lockerheit, zu viel, ich mache jetzt mal und ach, ja, das wird schon irgendwie. Und da so einen guten Mix zu finden, ist, glaube ich, am Ende der Schlüssel.
Fiel das auf, die Attitüde? Ah, komm, locker angehen. Das wird
schon. Hat's wenn man jetzt mein engeres gemerkt? Umfeld fragen würde, vielleicht. Ist ja auch gar nichts Verwerfliches. Es hat mir am Ende für die Verfassung, die ich jetzt spiele, unglaublich geholfen.
Ja, was ist dieses Jahr anders? Also ich meine, diese Saison ist wirklich richtig, richtig gut. Lob von allen Seiten. Es läuft für dich richtig, richtig gut. Was kann man konkret benennen, was du anders machst? Also klar, eine gewisse Lockerheit, du hast da gerade drüber gesprochen, ist schon klar. Was ist es konkret?
Wir sind wieder bei dem Thema im Hier und Jetzt. Das Spiel zu nehmen, wie es ist. Die Situation zu nehmen, wie es ist. Trotzdem mutig zu bleiben. Und eben trotz allem, was man erreichen will, den Spaß am Fußball zu haben. Zu sagen, ja, ich gehe jetzt raus und ich kicke einfach mit meinen Mädels und wir gewinnen heute. So, und das ist das, wo ich dann einfach super gerne im Moment aufs Feld gehe und sage, ich weiß, was ich kann, ich habe ein gewisses Selbstvertrauen und egal, wie das Spiel läuft, du kannst nicht alles beeinflussen. Also, wenn die Gegenspielerin den besten Tag ihres Lebens hat oder wenn die dich über das ganze Feld Manndeckung nehmen, du kannst es nicht ändern. Da brauche ich mich nicht reinsteigern und sagen, mein Gott, oh Mann, das gibt's doch nicht schon wieder. Und ja, mei, ist halt jetzt so.
Ja.
Und zu sagen so, ja, erst recht. Oder dann wachse ich halt über mich hinaus, aber eben auch nicht zu viel Ehrgeiz, sondern dann so, komm, spiel jetzt ein bisschen und am Ende machen wir Fußball, weil es uns Spaß macht.
Ja, da hat jetzt das Bayerische endlich mal ein bisschen abgefärbt. Ja, Mai.
Ja, Mai.
Mai, was soll's? Oder das habt ihr unten im Badischen auch gesagt. Nein, da sagt man kein Mai, oder?
Nee, ich glaube, das
sagt nicht.
Man
das
kein
ist
Mai.
Jetzt nicht Badisch.
Nee.
Ja, was war? Mai.
Das am Mai jetzt. Komm. Das machen wir jetzt.
Das machen wir jetzt. Seht ihr eigentlich die Jungs vom FC Bayern? Gibt es da irgendwo Berührungspunkte? Mhm. Seht ihr die ab und zu mal?
Durch die örtliche Trennung, würde ich jetzt mal sagen. Mhm, ne? Also wir im Norden,
die im
Campus, Süden.
Ihr auf dem Campus, die an der Säbener Straße.
Also jetzt nicht alltäglich,
nee.
Auch nicht wöchentlich.
Auf dem Oktoberfest halt.
Genau. Sagen wir mal so, bei besonderen Anlässen.
Ja.
Feiern, Marketingtagen, ähnlichem, ist das auf jeden Fall was, wo man sich über den Weg laufen kann, aber dann auch nur vereinzelt.
Ja.
Also ist jetzt auch nicht so, dass Nein. wir jetzt zu jedem Spiel von denen gehen oder die zu unserem kommen. Es ist wirklich vereinzelt.
Wie sehr beeinflussen, sag ich mal, die Medien und Social Media so dein eigenes Auftreten? Kannst du dich immer so benehmen, wie du möchtest und wie du es intuitiv machst? Du hast ja auch eine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Ja, wie kann man sozusagen seine eigene Person dann auch zur Marke ausbauen? Welchen Einfluss hat es? Bei den Frauen fällt es eigentlich nie auf, aber so bei manchen Männern denkst du ja auch, egal wie gut die sind, aber Hauptsache die Frisur geht nicht kaputt. Mhm. Weißt du, also das ist schon, und wir wissen, wie wichtig es ist. Wir wissen, dass auch InfluencerInnen natürlich auch Filmrollen bekommen, weil sie einfach unglaublich viele Fans mitbekommen. Du brauchst einen Marktwert, der wird nicht nur durch die Tore bestimmt, auch natürlich durch Follower bei Social Media. Ja, wie sehr wurmt dich das? Wie sehr spürst du das?
Ja, es ist natürlich ein großes Thema. Und es ist ein Thema, wo man sich mit beschäftigen muss, kann, will. Ich weiß es gar nicht genau, was man jetzt da am besten benutzt.
Willst du? Also, okay. Also ich schätze dich so ein, dir wäre es lieber natürlich etwas weniger, aber du machst das Nötigste.
Exakt. Also ich glaube, genauso wie ich das möchte, mache ich das. Ich mache mir jetzt da keine zu vielen Gedanken, aber jetzt auch nicht, dass ich sage, ich poste jetzt, was ich will. Ich glaube, da muss man trotzdem natürlich noch bedacht sein. Einfach so einen guten Mix. Mal was Privates, mal einfach beim Sport mitnehmen. Ich mache da ganz, ganz viel nach Gefühl. Aber genieße auch die Privatsphäre, wenn man sie mal hat. Aber verstehe auch, dass man, wie du schon gesagt hast, Karriere nach der Karriere, was kann man vielleicht auch rausholen durch Social Media, um seine Marke aufzubauen, falls da irgendwie Potenzial ist, kann man das auf jeden Fall nutzen, wenn man halt will. Es geht viel darum, okay, was willst du, mit was fühlst du dich wohl, weil am Ende sag ich, um meinen Marktwert auch auf Social Media zu steigern, ist meine fußballerische Performance ausschlaggebend. So.
Ja.
Das ist das, wonach ich lebe und sage, hey, ich konzentriere mich auf den Fußball. Wenn ich sportlich erfolgreich bin, wächst das andere automatisch, ob ich es will oder nicht. So, oder ich mache halt gar keinen Instagram-Kanal zum Beispiel.
Gibt es Spielerinnen bei euch, die keinen Instagram-Kanal haben?
Boah, vereinzelt.
Echt? Gibt es wirklich?
Aber die meisten, manche machen es dann mit einer Agentur. Also sie haben es selbst nicht, aber eine Agentur gibt halt Sachen davon preis. Aber ja, am Ende, ich habe meine Bachelorarbeit darüber gehalten, haben wir eine gewisse Grundaufmerksamkeit, Grundsichtbarkeit, die man einfach gut nutzen kann. Und wenn du das willst, kannst du das perfekt nehmen im Vergleich zu normalen Menschen, im Vergleich zu Randsportarten vor allem auch, hast du eine gewisse Aufmerksamkeit durch den Fußball, die dir eine gute Ausgangslage verschaffen kann, deine eigene Marke aufzubauen. Und dann geht es natürlich darum, wie du es machen willst, in welcher Häufigkeit, in welcher Frequenz, in welcher Art und Weise. Aber es ist definitiv ein spannendes Thema.
Kurioserweise, ich habe mich auf dich vorbereitet, aber ich habe nicht auf dein Instagram geguckt. Ist das nicht lustig?
Gut.
Aber was hast du während der Bachelorarbeit, sag ich mal, auch konkret aufgebaut für dich? Was ist die Marke Clara Bühl? Ist es eine Marke oder sind es vor allem die Tore und die Scorerpunkte, die die Marke kreieren?
Ich glaube, dass bei mir die Basis auf jeden Fall das Sportliche ist und sein soll und auch bleiben wird. Dass ich sage, ich möchte mit meiner Leistung auf dem Feld vorangehen. Ich möchte dadurch Menschen inspirieren, zu sagen, okay, mit der Art und Weise, wie ich auf dem Feld auftrete, möchte ich Menschen für mich, für den Sport, für die Leidenschaft begeistern einfach. Und natürlich durch dann Social Media Präsenz, Interview, mediale Aufmerksamkeit einfach dann vielleicht noch den Mensch dahinter ein bisschen zeigen. Aber alles ganz authentisch und mit den Werten, die, glaube ich, auch zum Beispiel über meine Website sichtbar werden. Okay, mit Kids, Kreatives, nahbar zu bleiben und irgendwie da auch einen guten Ausgleich neben dem Fußball zu finden, sich zu engagieren. Ich glaube, das sind einfach so Werte, die ich lebe und dann gerne auch nach außen lebe.
Du bist ja gerne kreativ. Schön wäre es doch, wenn man das Kreative zu Hause, wenn sich das auch auswirken würde auf die Kreativität auf dem Platz.
Im Bestfall. Und ich hoffe, dass es das auch tut, ja.
Meinst du?
Also,
meinst du das Häkeln? Nein, das Häkeln jetzt nicht.
Naja, am Ende spiele ich eine Position, wo es unglaublich viel auf Kreativität ankommt.
Ja, klar.
Also deswegen, glaube ich, kann das schon einen Einfluss drauf haben.
Ja. Was machst du noch an Kreativität zu Hause? Denn du bist ja so richtig so eine Bastelliese, ne?
Eine Bastelliese. Ja, also was heißt, was mache ich gerne Kreatives? Also wie schon gesagt, Häkeln ist so ein bisschen was.
Ja, klar. Das.
Dann Klavier spielen ist vielleicht auch so, geht ein bisschen in die Richtung. Ja. Ich bin halt auch ein super offener Typ. Also wenn du mich jetzt fragst, geh mit mir ins Theater, in ein Museum, würde ich halt immer sagen, okay, gern. Ich schaue mir gerne andere Sachen an und lass mich da inspirieren.
Mhm. Gar nicht so typisch für heutige Zeiten, diese Offenheit. Auch die Bereitschaft, mal über den Horizont hinaus zu schauen, ist gar nicht typisch.
Ja, vor allem in der Fußball- Bubble, glaube ich, noch weniger. Also das müssen wir uns auch eingestehen, dass man da sehr viel im Fußball ist. Oh, welches Spiel kommt als nächstes? Oder wann ist unser nächstes Spiel? Training? Oh Gott, was kann ich noch machen? Und was esse ich jetzt? Und deswegen sind so freie Tage irgendwie auch mal cool dafür da zu sagen, okay, ich schaue jetzt mal ganz woanders hin.
Interessant. Also keine Playstation-Duelle gegen die Kollegin.
Nee.
Denn ich habe das mal von einem Bundesliga-Trainer gehört, der hat auch wirklich nur den Kopf darüber geschüttelt. Und er meint, ey, die Jungs, die müssen echt 1,5 Stunden trainieren. Mhm. Und dann hängen die den ganzen Nachmittag und spielen Playstation gegeneinander. Also, weißt du, jeweils zu Hause, ne? Der eine ist da zu Hause, der andere da. Und dann sind sie, ne, vormittags auf dem Platz, cool. Und dann aber wird den ganzen Nachmittag gezockt ohne Ende. Das hat ihn ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Aber natürlich soll die machen, solange sie Leistung bringen, soll sie machen, was sie wollen.
Das jeder, was er will, klar. Ne?
Okay. Ja, aber du nutzt das schon so ein bisschen anders.
Ja, gerne. Auf jeden Fall.
Kurze Autovervollständigung noch. Vervollständige folgende Sätze. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Ein Smiley.
Witzig, ich hatte neulich erst jemanden und die hatten Smiley. Richtig, ich habe mit Jennifer Siegler, die ist erfernt, die hat Logo, die Fernseh-Kindernachrichten, 10 Jahre gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es mal geguckt hast früher. Und Jennifer ist so Fernsehmoderatorin und die hat genau das gesagt.
Aber spannend, ich bin Smiley. Ja noch kurz, ich bin immer kurz davor, das mir dann stechen zu lassen. Also es ist so ein Ding, wo ich sage, im richtigen Moment werde ich mir ein Smiley hier auf dem Unterarm, zack, zack. Aber es ist ja noch nicht passiert, deswegen kann ich es ja nennen. Das ist richtig.
Absolut.
Okay, perfekt.
Total. Hast du Tattoos?
Nee.
Bist du damit in der Minderheit? Oder haben die meisten Spielerinnen keine Tattoos? Boah. Wie ist es? Bei den 50-50 Männern, 50, da hat ja jeder ein Tattoo quasi. Da gibt es ja kaum einen ohne.
Und wenn ich jetzt unsere 50, Mannschaft 50. betrachte, dann würde ich sagen 50-50. Ja.
Wer hat das coolste Tattoo bei euch im Team?
Boah.
Manchmal fallen die ja schon auf. Weißt du, haben so einen riesen Löwenkopf auf der Schulter. Ich glaube, Toni Kroos, der hat ja auf der ganzen Schulter irgendeinen Löwenkopf. Also glaube ich mich zu erinnern, vielleicht täusche ich mich auch. Und das sieht schon auch irgendwie total irre aus.
Also ich bin eher ein Fan von kleinen Tattoos tatsächlich. Mhm. Die Georgia hat auch so ein Smiley. Ich weiß gar nicht wo. Deswegen ist das natürlich, wo ich sage, finde ich cool, weil ich es mir ja auch selber machen wollen würde. Ja. Oder kurz davor bin. Die Julie, finde ich, die hat eins. Die hat ja Write Your Own Story. So wie ihr Buch. Oh, right. Ich glaube, das ist einfach was sie so komplett durch ihre Lebensgeschichte bis jetzt trägt, auch mit den Kreuzbandrissen und all dies, das, was so ein bisschen passiert ist. Und da würde ich sagen, das finde ich schon cool, weil sie das einfach lebt und dann passt es auch zu ihr und auf ihren Körper.
Welcher Satz steht für dich und vielleicht deine Philosophie oder ein Satz, den dir jemand in deinem Leben mal mitgegeben hat, der geblieben ist?
Boah. Das ist natürlich jetzt schwer.
Was ein Satz, ja. Hey, es ist total schwer. Es sei denn, man hat ohnehin einen, den man so mit sich rumträgt oder so ein toller Ratschlag oder sowas.
Ich glaube, dass bei mir schon das Wort genießen vielleicht fallen sollte, weil das was ist, was mir unglaublich viel Energie gibt, wo ich merke, okay, ich bin schon auch so eine Art Mensch, der sich über kleine Sachen so erfreuen kann und auch das Positive sieht und irgendwie jetzt da, natürlich gibt es auch Phasen, wo ich mal denke, so, oh Gott, wie soll denn das jetzt weiter werden und den Kopf in den Sand steck, aber ich glaube, dass ich mich selbst schon auch so beschreiben würde, ich sage, ich kann vieles an kleinen Dingen festmachen, sei es die genießen, sei es das Positive zu sehen oder einfach.
Ja, das ist eine Superpower. Die kleinen Dinge, die wir alle jeden Tag erleben, egal wie schlecht es uns geht oder gut, wir erleben sie jeden Tag.
Ich glaube, das ist sowas, irgendwie so.
Okay, an was hast du dich erfreut in letzter Zeit? Gestern, die kleinen Dinge.
An was habe ich mich erfreut?
Das ist ja wie so ein Dankbarkeitstagebuch. Wenn man das, wenn man das pflegt, dann nach 3-4 Tagen kann man gar nicht anders, als diese Dinge aktiv schon nicht beim Überlegen abends, sondern schon tagsüber, während man sie sieht oder hört, sie wahrzunehmen. Und das ist eine Superpower.
Lass mich überlegen. Ich glaube.
Ich habe so einen Glücksmoment, habe ich gestern gehabt. Rolltreppe fahren. Auf einer Rolltreppe nach oben fahren. Mega Glücksmoment.
Mega.
Liebe ich.
Ja, krass.
Obwohl ich oft die Treppe nehme, auch aus Sportlichkeitsgründen und denke ich nicht mehr. Aber eigentlich, hochtransportiert zu werden auf einer Rolltreppe, ich finde das ein genialer Moment.
Hey, cool. Muss ich das nächste Mal fühlen, wenn ich Rolltreppe fahre? Lass mich mal überlegen, vielleicht fällt mir noch was ein. Aber ja, ich glaube, das wäre was, wo ich sage, das ist was mich vielleicht auszeichnet.
Ja. Ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist.
vielleicht meine Lache.
Also deine eigene Lache sogar.
Aber ich weiß nicht.
Ja, warum?
Andererseits, ja, ich lache halt unfassbar gerne. Ich glaube, das ist was vielleicht deswegen so hängen bleibt.
Und wenn du das sogar wahrnimmst, dann lebst du sehr im Hier und Jetzt.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Ist gut.
Sonst, was, glaube ich, ich habe einen Autoschlüssel und da ist so ein Ding dran und da klippe ich immer, wenn mir ein bisschen langweilig ist. Vielleicht wäre das so ein Geräusch, so ein Klipper quasi von meinem Autoschlüssel.
Aber du bist hier zu Fuß gekommen, du hast ihn nicht dabei.
Ich habe ihn dabei.
Also komm, mach mal Clip-Clip. Mach mal Clip-Clip.
Okay, bereit?
Okay, du hast kein Lanyard, wie die Dinge heißen. Ja, diese Schlüsselbänder. Die nennt man ja Lanyard.
So?
Ja, ein Lanyard, kein vom FC Bayern. Ach, okay, machst du mal.
Also wenn ich zum Beispiel im Auto sitze und telefoniere oder irgendwo sitze und telefoniere und den dabei habe, dann ist es halt einfach so ein bisschen...
Ja. Ja, also du meinst jetzt nicht telefonieren beim Autofahren?
Nee.
Weil dieses Geräusch noch herstellen zu können beim Autofahren,
das... Nee, das wäre blöd.
Aber man kann ja mit den Knien lenken.
Komm. Nee. Also. Es war eher so gemeint, wenn ich noch im Auto sitze und dann
natürlich.
Den Schlüssel dabei habe quasi.
Ein Geruch, der mich sofort in meine Kindheit zurückkatapultiert, ist...
Oh. Ich würde sagen, Popcorn.
Kino-Popcorn?
Kino-Popcorn.
Oder zu Hause Popcorn?
Beides. Aber zu Hause. Wenn man, ja, mit den Geschwistern irgendwie dann einen Film geguckt hat und dann gab es Popcorn dazu.
Schön, der Popcorn sogar zu Hause.
Manchmal ist es lustig, wenn ich im Stadion stehe und dann ist, ich sag mal, Warm-up. Und dann riechst du und du weißt, und ich rieche, es gibt auf der Tribüne Popcorn. Ja. Das holt mich dann kurz aus dem Hier und Jetzt raus. Das andere Hier und Jetzt quasi. Aber ja.
Toll. Mein letzter überflüssiger Online-Kauf war...
Oh. Lass mich überlegen. Ich glaube, es könnte eine Handyhülle gewesen sein.
Oh.
Die ich cool fand.
Ja.
Und dann war sie da und dann fand ich sie nicht mehr cool.
Was war drauf? Lustig wäre, wenn du es jetzt sagen würdest, naja, es war das Wappen vom BVB.
Nee, da würde ich nicht mal auf die Idee kommen, die zu bestellen. Boah, ich glaube, es war eine Farbe, die ich cool fand, aber als ich sie dann in der Hand habe, nicht so cool.
Du hast dir doch aber auch bestimmt, sag ich mal, eine kleine Handyhülle gehäkelt, oder?
Nee, das noch nicht.
Das machen ja sehr viele.
Ja?
Ja.
Ich könnte mir ja mal einen Schlüsselanhänger vielleicht häkeln.
Mhm, ja.
Statt dem Ding, was ich immer klipp. Damit kann ich ja anfangen.
So ist es. Und mein Lieblingsfluch auf dem Platz ist...
Oh.
Vielleicht auch gar nicht dein eigener. Vielleicht ist es auch ein Fluch von jemand anderem, von einer Teamkollegin aus der Mannschaft.
Ah, ja, okay. Da muss ich halt immer lachen. Wir haben ja auch eine italienische Spielerin.
Oh.
Und die sagt immer Frangulo.
Also, Frangulo?
Frangulo.
Oder war Frangulo?
Nee.
Okay. Also der eigentliche Fluch ist Waffangulo. Das heißt LMAA.
Aha.
Das heißt Waffangulo. Aber vielleicht ist das noch eine Variation. Ja, oder Frangulo.
Ja.
Frangulo, okay.
Also.
Die kann das, ne? Da ist Temperament dahinter.
Ja, da ist Temperament dahinter.
Da ist Temperament dahinter. Ach, Clara, das war sehr schön, dass wir dich kennengelernt haben. Mit all deinen Facetten. Nicht nur die Fußballerin. Selbst die Kinderbuchautorin gibt es ja.
Stimmt.
Du hast vor kurzem ein Kinderbuch herausgebracht. Wer hatte die Idee?
Tatsächlich kam der Verlag auf mich zu.
Ah, okay.
Und wollte quasi ein Pendant zum Robin Gosens Buch machen. Mhm. Und da ich ja auch mit Kids viel verbinde, habe ich direkt gedacht, klar, warum nicht?
Mein Weg zur Fußballnationalspielerin, ne? Aus der Reihe Sportstars erzählen.
Genau.
Da hast du auch was geschrieben.
Ja.
So, dann dir ganz, ganz, ganz lieben Dank. Zum Schluss noch eine Runde. Das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du mit deinem Smartphone gemacht hast?
Boah, lass mich überlegen. Was habe ich heute Morgen? Nee.
Ja.
gestern Abend.
Ja, du kannst gucken, also so einfach ist das.
Ja, du, komm, ich guck mal, was sich da. Zählt Screenshot auch?
Nee? Normalerweise nicht, aber manchmal ist es auch total interessant, was es für ein Screenshot ist.
Was ich mir heute Abend koche.
Ah, was kochst du?
Eine Miso-Suppe. Sick. Und das Bild, was ich gemacht habe, war, als ich jetzt nach dem Freiburg-Spiel zu Hause war, von unserem Hund.
Von Jimmy?
Von Jimmy.
Benannt nach? Also, kein besonderer Jimmy. Nee. Okay,
genau.
Der ja erst kam, als du quasi das Haus verlassen hattest, ne? Als
Mit
du
Corona,
in die Welt rausgezogen
genau.
bist. Da kam Jimmy.
Da kam Jimmy, genau.
Und der letzte Song, den du gehört hast auf deinem Smartphone in der Playlist?
Okay, lass uns schauen.
Ja, jetzt.
Hier, What If von Jason Derulo.
What If von Jason Derulo.
Gut, oder?
Ja, natürlich, auf jeden Fall.
Alter Kracher.
Clara, dir, toi toi toi, für die ganzen nächsten Spiele, die anstehen. Ja, für die Freude, die du uns allen natürlich machst in der Nationalmannschaft. Mhm. Hoffentlich geht die Saison so toll weiter, wie sie begonnen hat. Aber vor allem gesund bleiben.
Vielen Dank und auch, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ah, weißt du, was ich vergessen habe? Ich habe dir vergessen, was zu geben. Ist jetzt nichts Besonderes, okay. Aber ich weiß ja auch, dass du gerne mal auch zur Entspannung Mandalas malst.
Ja, und ich verstehe schon.
Ich habe den echten Mandala habe ich dir ja extra gemacht, verstehst du?
Boah, cool. Hey, krass. Das bin ich in der Mitte?
Das ist eine Fußballspielerin.
Okay.
Klar,
das male ich aus. Ich habe da Buntstifte zu Hause.
Ich hatte sogar Buntstifte dabei.
Ich hab das total
vergessen.
Hey, cool. Ja. Vielen Dank.
Nix zu sagen. Und natürlich das Buch mit den Fußballminiaturen. Okay. Ein bisschen was zum Lachen. Für zwischendurch.
Sehr cool.
Von Michael Augustin. Dann ganz, ganz, ganz lieben Dank und bis die Tage mal wieder.
Bis dann.
Sag nochmal.
Bis dann.
Weil du warst gerade nicht zu hören, weil das war so.
Ach so.
Das war so weit weg vom Computer.
Bis dann. Ciao.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Jamal Musiala schießt die Bayern in der 89. Minute zum 11. Titel in Folge. Borussia Dortmund geht zu Boden. Die Köpfe hängen. Brutaler wird's nicht.
Das interessiert mich alles an Scheißdreck. Meistersammer, meine Damen und Herren.
Und wieder jubelten die Bayern. Nach Dramatik pur quasi bis zur letzten Sekunde. Die Bundesliga-Saison 22/23 war nichts für schwache Nerven. Ich bin Tobi Schäfer und habe die Saison mit euch zusammen begleitet hier im Bundesliga-Update. Und weil es so schön war, mache ich einfach weiter.
Es gibt so viele andere tolle Sachen auch, die man auch machen kann. Ich habe jetzt halt noch keine gefunden bis jetzt.
Es geht jetzt rein in die neue Saison und wir haben wieder die wichtigsten Infos und Analysen vor und nach jedem Spieltag und wir haben ein größeres Team. Lisa Tellers als Moderatorin des Sportschau-Audio-Streams wird ab sofort auch regelmäßig hier im Podcast zu hören sein. Lisa, bist du schon heiß auf die neue Saison?
Ja, also nach der Saison auf jeden Fall, wenn es jetzt nur annähernd so weitergeht, wie es aufgehört hat, dann würde ich sagen, los geht's, ne?
Letzte Saison war Dortmund ja wirklich sehr nah dran. Was glaubst du, ist kommende Saison wieder was drin? Knacken sie die Bayern oder vielleicht jemand anders?
Boah, ich glaube nicht, dass die Bayern dem BVB nochmal so eine Chance geben. Ich finde, sie haben sich sehr gut verstärkt. Es ist vor allen Dingen auch Ruhe rangekommen rund um den FC Bayern. Ja, und vielleicht mischt ja sogar ein dritter Club oben mit.
Ja, Hauptsache, es wird wieder eine spannende Saison. Wir werden das hier im Podcast alles verfolgen und besprechen. Das Bundesliga-Update gibt es immer donnerstags vor einem Spieltag und am Sonntag danach. Und zwar in der ARD-Audiothek und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Hört gerne mal rein. Wir freuen uns auf euch.
Der Wahnsinn geht weiter.